Sound, der kommt mir bekannt vor. Gut, dass wir den nicht geändert haben.
Der Sound von Two of Us von Ben.
Ben Haveland.
Produziert und lizenziert. Ja. Und wir haben den lange nicht mehr gehört. Wann haben wir den letzten Mal gehört, den Sound?
Gerade geschaut und ich habe es schon wieder vergessen.
Am 28. April. Eine kleine Ewigkeit, aber aus Anlass der Weihnachten 2023 sind wir wieder zusammengekommen, hier in diesem wunderschönen Ort, in deinem Zuhause.
Mit einem Weihnachtsbäumchen.
Wie kam es dazu?
Dass wir hier zusammengekommen sind?
Ja.
Wer sind wir überhaupt?
Wer sind wir überhaupt? Wir sagen herzlich willkommen bei Two of Us, die Weihnachtsausgabe 2023. Wir haben heute den 14. Dezember, sind also in der klassischen Vorweihnachtszeit. Ja.
Und falls ihr euch fragt, warum jetzt das wunderbare Intro, was wir am 28. April noch gehört haben, nicht mehr da ist, in dem sich Hardy und Caroline vorgestellt haben. Ja, wie es manchmal so ist, wir haben uns das gerade angehört und festgestellt, dass uns das nicht mehr gefällt. Und wir es jetzt doch wieder so machen, wie es früher war.
Ja.
The same procedure as last year.
Aber es ändern sich ja Dinge im Leben, Caroline.
Oh, warte, ich habe was vergessen. Entschuldigung.
Ah, okay, jetzt gibt es hier die Weihnachtsromantik.
Herz, ja.
Ihr Kinderlein kommet, wollte ich gerade sagen. Aber dein Kindlein kommet auch noch, oder?
Das kommet später.
Das Kind ist im Exil sozusagen.
Ist gerade mit dem Papa im Podcast-Exil, nämlich bei der Krabbelgruppe.
Okay, bei der Krabbelgruppe.
Wo ich ja, als ich dir das erzählt habe, nur ein kleines augenrollendes Naserümpfen von dir bekommen habe. Und ein sehr mitleidiges für meinen Mann Seufzen, so nach dem Motto, oh mein Gott. Der muss jetzt da sitzen und klatschen und singen und Fingerspielchen machen.
Also ich denke an dich und ich habe auch größten Respekt davor, aber das ist genau das, was ich so in Anführungszeichen geliebt habe, da im Kindergarten dann zu sitzen vor Weihnachten, Weihnachtslieder zu singen, weil das so für mich so gestellt ist, weil das so, ja, es ist ja, so künstlich ist. Aber
ja, du hast verlernt, die kleinen Freuden mit Kindern auszuleben, stimmt's?
Naja, weil ich keine kleinen Kinder mehr habe. Ich habe ja ein kleines Enkelkind jetzt, vielleicht lerne ich es wieder. Das ist jetzt auch, wie gesagt, deine Aufgabe.
Soll ich dir mal den Anfangssong vorsingen? Der geht ganz schnell. Der Anfangssong, der im Krabbelkurs immer gesungen wird, wenn alle Kinder dann auf dem Schoß sitzen von den Eltern, wo übrigens, also mein Mann ist nicht der einzige Mann, der dort ist, es ist hin und wieder auch mal ein anderer Vater da.
Aber vorwiegend Mütter.
Vorwiegend Mütter tatsächlich.
Und das hat auch seinen Grund, Karin.
Oh je, gut, okay, da gehen wir gleich rein. Pass auf, ich singe das vor. Du sagst mir mal, was du machen möchtest, welche Bewegung du machen möchtest. Möchtest du klatschen? Möchtest du schnipsen? Möchtest du ein bisschen tanzen?
Ja, genau, da haben wir das Problem.
Was hast du Lust? Ich weiß schon, was.
Ich möchte jetzt sitzen und dir zuhören.
Ja, genau. Das machen wir nämlich. So, das ist jetzt hier Intro 2.0. Im Krippel-Krabbel-Mäusehaus, da geht es rauf und runter. Handbewegung, ganz wichtig. Und jeder, der noch müde ist, wird dabei ganz schnell munter.
Ich nicht.
Der Hardy möchte podcasten hin und her. Komm, mach doch mit, denn das ist gar nicht schwer.
Erinnert mich so im Urlaub, weißt du, hier Las Piranhas oder sowas. Ja, alle müssen die Hymne, die Clubhymne singen oder was.
Ja, das ist doch deins, oder?
Und dann seid ihr alle wach und seid
dann
gut drauf.
Die Kinderchen sind ganz wach. Meine Kleine, die kann jetzt sogar klatschen, die macht das auch nach.
Okay.
Und das geht aber dann reihum. Also jedes Baby darf sich dann aussuchen, was es machen möchte. Klatschen, schnipsen, tanzen, treten, fliegen. Und genau, dann geht's
Und das
los.
Macht man dreimal täglich oder wie oft
macht ihr das? Das machst du einmal in der Woche, wenn du zum Krabbelkurs gehst. Und dann wird man gefragt, wie es dir so geht.
Und wer,
das ist
wer,
übrigens
wer,
gar nicht so verkehrt für die
Ja,
Mütter.
Ich frag dich auch gleich mal, wie es dir geht. Aber wer ist der Gastgeber dieser Krabbelgruppe?
Das ist das Geburtshaus Erfurt. Da gibt es eine Kursleiterin, die das macht.
Das ist also staatlich organisiert sozusagen.
Staatlich organisiert und von der AOK sogar finanziert. Also ich habe das noch nicht eingereicht, aber man kann die Kursgebühren einreichen bei der AOK, mache ich ja gleich Werbung nebenbei ein bisschen.
Ach, ich bezahle auch noch was dafür.
Natürlich, natürlich. Hast du gedacht, du musst bezahlen oder was?
Also so wird soziales Miteinander muss finanziert werden.
Ja, also quasi. Kindergartengebühren zahlst du ja auch.
Okay.
Ich sehe schon. Das ist lange her, ja.
Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit euch mal oder deine Mutter mit euch mal also damals in solchen Krabbelgruppen waren. Die gut, Krabbelgruppen haben sich
bei
dann
Mama
meistens.
Mama weiß ich das nicht, aber
die,
wahrscheinlich.
Die haben sich ja. Das war bei uns, wir brauchten das nicht organisiert, das war bei uns einfach da.
Ja, gut, aber sag mir mal eines. Du hast ja gearbeitet. Du hast ja jetzt keine Elternzeit gehabt, oder? Als wir klein waren.
Nee, das gab es so, damals.
Du hast deinen normalen Alltag wieder. Ja. Aber Mama war die ganze Zeit nur mit uns oder mit mir, dann, als ich erst da war. Und mein Bruder noch nicht. Wo tauscht sie sich aus? Wo gibt es andere Leute? Wo hat man mal ein bisschen soziale Interaktion, sowohl für sie als auch fürs Kind?
Also ich glaube, deine Mutter und ich waren damals sozial so stark eingebunden, dass wir das nicht von außen
kaufen. Ja, aber alle arbeiten ja auch den ganzen Tag.
Aber im Umfeld von uns waren ja auch Mütter und Familien, die Kinder hatten. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann waren eure Geburtstage, kann ich mich erinnern, waren immer große Treffpunkte. Das waren so die Krabbelgruppen, glaube ich.
Einmal im Jahr.
Ja,
Geburtstag.
Plus dein Bruder dazu noch.
Muss dir vorstellen.
Plus die 6, 7 anderen Kinder, das sind wir schon bei 10 mal im Jahr.
Mein Bruder ist ja erst nach 2 Jahren gekommen. So, Ronja ist jetzt 11 Monate
gut, dass
alt.
Du mal sagst.
Stell dir vor, du bist 11 Monate lang, jeden Tag, 8 Stunden lang, allein, mit einem kleinen Baby.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ihr irgendwie mal allein wart, außer beim Schlafen wahrscheinlich.
Also ja, ich rede ja jetzt auch nicht von mir als Baby, ich rede von meiner Mama.
Ja.
So, und da fehlt ja Kontakt. Es ist nämlich auch nicht nur ein Krabbelkurs für die Kinder, sondern auch für die Mutter.
Natürlich müsste man deine Mutter jetzt mal selber fragen. Mein Erinnerungsvermögen ist auch nicht so groß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Mutter sagen würde, sie hat sich damals allein gefühlt. Also das war einfach so, dass wir immer so eingebunden waren. Bei uns war immer mehr los, als wir eigentlich wollten. Also ich glaube, deine Mutter, wie gesagt, fragst du mal selber, war, glaube ich, mal froh, wenn sie mal Ruhe hatte. Mm. Vor allen Dingen, weil ja auch Oma sehr präsent war damals und so weiter. Also ich glaube, sie hätte sich gerne mal eine ruhige Stunde gewünscht.
Ja,
gell?
So. Das stimmt, das wünsche ich mir schon auch. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt permanent Action wünsche.
Aber ich glaube,
es ist gut, wenn man sich auch mal mit anderen Müttern austauscht.
Das ist außer Frage. Soziale Kontakte finde ich immer wichtig. Mhm. Und du kannst dich vielleicht erinnern, was ich euch versucht habe beizubringen, dass ich gesagt habe, Freunde ist eigentlich das Wichtigste im Leben und Freundschaft muss man pflegen. Und ihr habt das ja auch mit uns mitgelebt immer so. Ich glaube, in eurer Kindheit und sowas war immer geprägt davon, dass bei uns immer viel los war, dass viele Freunde da waren, dass viele Freunde auf euch aufgepasst haben, wenn wir mal weggegangen sind und so weiter. Also ich kenne das gar nicht anders.
Mhm. Ja. Nee, das ist bei uns schon an sich auch so. Aber da geht es halt viel, also das, was du gerade sagst, da geht es ja viel um Abendveranstaltungen. Und 8 Stunden am Tag musst du aber trotzdem ja auch irgendwie füllen mit einem Kind.
Definitiv. Und ihr seid ja noch einer der Vorzeigefamilien, wo das ja auch funktioniert mit Vater und Mutter, wo ihr euch auch gegenseitig ablöst, wo ihr auch den, wie sagt man, den Mutterschaftsurlaub oder Erziehungsurlaub auch sich Elternzeit auch aufsplittet und so weiter. Aber es gibt ja wirklich unglaublich viele Familien, gerade in meinem Umfeld, meiner Schule und so weiter, wo ja kaum noch Vater und Mutter zusammen sind und wo das dann die Mutter alleinerziehend machen. Dann haben sie noch 2, 3 Kinder, die dann auch nicht so einfach sind und die dann eigentlich komplett überfordert sind. Und dann eigentlich
also kann ich auch sowas von verstehen, weil trotz dessen, was du gerade sagst, trotz der vielen Unterstützung, trotz dessen, dass hier die Omas und Opas auch aufpassen aufs Kind und wir dann ein Freundesnetzwerk, Familiennetzwerk haben, wir uns das gut einteilen, bin ich ja trotzdem völlig fertig teilweise. Also heute habe ich sie dann versucht, ein bisschen im Kinderwagen zu schunkeln und bin fast selber eingeschlafen. Also habe ich gemerkt, wie ich beim Weihnachtsliedersingen immer müder wurde und teilweise gehe ich auch irgendwo hin, vergesse, was ich wollte, so in der Wohnung. Die Wohnung ist leider dann doch zu groß manchmal, als dass ich mir merke, was ich oben wollte, wenn ich hochgegangen bin. Ja, ich glaube, das ist völlig normal. Also das muss man sich auch nicht irgendwie vorwerfen.
Ja, und nun, ich wollte ja gerade sagen, wie es dir geht, hast du jetzt schon ein bisschen beschrieben, dann steuern wir ja auf Weihnachten zu, in 10 Tagen ist schon Heiligabend.
Ach, hör mir auf.
Aber jetzt kommt doch wirklich das erste Weihnachten mit Kind. Und ich weiß, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber Fakt ist eins, was ich weiß, Weihnachten hat einen anderen Zauber durch Kinder. Also das weiß ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das ist das, worauf ihr euch freuen könnt jetzt, das Weihnachten mit einem eigenen Kind. Ich glaube, das ist was ganz anderes eigentlich. Also nicht was ganz anderes, aber doch was es hat anderes. Einen anderen Kern, es hat eine andere Aura, es hat eine andere Atmosphäre, glaube ich. Weil so ein Kind gehört ohne Weihnachtsbaum und das ist, glaube ich, so Weihnachtsbaum ohne Kind, Kind ohne Weihnachtsbaum.
Es gehört voll genadelt und mit Weihnachtskugeln abgeworfen. Ja, ich habe schon ein bisschen Sorge, was sie anstellen wird, wenn wir den Baum schmücken. Das werden wir wahrscheinlich sogar ein bisschen früher machen dieses Jahr.
Aber das ist, ich habe kein Kind zu Hause, aber ich habe eine Katze zu Hause.
Die
und,
macht das auch.
Ich habe neulich irgendwie bei Instagram so siehst du manchmal so Reels und wie Katzen mit Weihnachtsbäumen umgehen. Und das ist ja ziemlich krass, gell? Also ja.
Ich hätte ja gedacht, die haben Angst vor Weihnachtsbäumen. Haben die nicht Vor Gurken haben ja Katzen Angst. Hast du deiner Katze mal eine Gurke hingelegt?
Jetzt habe ich nicht.
Das ist wirklich, mach das mal. Die denken, das sind Schlangen.
Also meine Katze hat Angst, wenn ich im Besteckregal so rumklapper. Die hat irgendwie, irgendwas hat die mal erlebt, dass da geht, da springt die sofort weg, wenn ich irgendwie dieses Geräusch von aufeinander klappernden Gabeln oder Löffeln höre. Keine Ahnung. Ja, aber euer Baum ist schon da.
Der steht sogar.
Steht schon da, ist noch nicht geschmückt. Wann wird er geschmückt?
Ja, wahrscheinlich sogar dieses Wochenende.
Okay, jetzt mal, was wird jetzt in der Vorbereitung auf Weihnachten anders sein? Vorher Jahr saßen wir hier, da haben wir, glaube ich, irgendwie auch am 20. oder 21. noch aufgenommen. Mm. Du mit dickem Bauch, ich habe auch gestern mir die Fotos nochmal angeguckt. Was wird in der Vorbereitung jetzt anders sein?
Also erstmal habe ich festgestellt, wie krass das ist. Ich habe ja letztes Jahr, hatte ich auch schon dann Mutterschutz im Dezember, hatte also jede Menge Zeit. Und also was heißt jede Menge Zeit? Ich hatte noch kein Kind und ich habe nicht gearbeitet. Dieses Jahr habe ich dann das Kind, muss aber nicht arbeiten. Und trotzdem frage ich mich wirklich, wie Leute das machen, zu Weihnachten alles vorzubereiten, alles, was dazugehört, das zu schaffen, wenn du gleichzeitig noch arbeitest. Und ich stelle immer mehr fest, also gestern hatte ich wieder so ein Gespräch, wo jemand meinte, ja, für mich ist noch gar nicht Weihnachten. Hm. Also ich bin noch voll drin, ich bin im Arbeiten, ich kann da noch gar nicht drüber nachdenken. Und das kann ich so nachvollziehen. Und es tut mir so leid, weil für mich ist das jetzt, also ich liebe Weihnachten ja schon seit immer, aber letztes Jahr habe ich es schon intensiver wahrgenommen und dieses Jahr, wie du gesagt hast, mit Kind noch mal krasser, weil du natürlich dir mehr Zeit nimmst, auch einfach mal so Kleinigkeiten wahrzunehmen, sodass wir jetzt hier einen leuchtenden Stern haben. Den findet meine Tochter, das ist der Hammer für sie. Da zeigt sie 5-mal am Tag drauf und sagt, da. Und ich sage, ja, stimmt,
obwohl du Lichter immer, überall. Schon immer sehr sensibel und sehr positiv auf solche Sachen reagiert hast. Also
vielleicht sensibler als andere, aber trotzdem, wie du es gesagt hast, das ist nochmal eine Spur krasser. Und dann bin ich schon ein bisschen wehmütig, weil ich mir denke, ja, nächstes Jahr werde ich ja auch wieder arbeiten. Ich glaube nicht, dass ich dann so viel Zeit habe, hier noch einen Weihnachtskalender zu gestalten und dass wir dann irgendwie ja so viele ruhige Minuten haben, wo man einfach mal auch sagen kann, ne, ich lasse jetzt alles stehen und liegen so. Ich mache jetzt einfach mal hier mit dem Kind, spiele ich ein bisschen mit der Eisenbahn und wir hören Weihnachtslieder. Also sicherlich auch, aber kannst du ja gar nicht, wenn du halt dann nicht zu Hause bist eigentlich. Ne?
Aber wie machen das dann die Mütter mit 2, mit 3 Kindern? Wie machen das die alleinerziehenden Mütter?
Die machen das in der Zeit, wo sie dann wahrscheinlich nicht mehr arbeiten oder am Wochenende. Also so läuft es ja.
Aber es ist sehr interessant, dass du das sagst, dass du schon Respekt hast vor der Zeit, wenn du wieder arbeitest. Mm. Ja. Es gibt ja auch dieses viel geteilte Video dieser jungen Frau, die sagt hier, ich arbeite 8 Stunden am Tag, ich habe für nichts mehr Zeit, für keine Freunde mehr Zeit und so weiter. Ja. Wo die Boomer-Generation sagt, ja, das ist hier wieder die Generation, die will ja nicht arbeiten und so weiter. Mm, aber mittlerweile auch, das ist riesen Reichweite, dieses Video gehabt. Aber grundsätzlich wusste, glaube ich, die Frau auch, was sie damit auslöst. Aber fand ich schon sehr interessant mal, weil das hat sich natürlich alles gewandelt. Aber jetzt nochmal um auf das, was ich auch immer zu Weihnachten von den meisten höre, ob in meiner Generation oder ein bisschen jünger, dass sie sagen, oh, es ist immer alles so stressig zu Weihnachten. Ist immer alles so.
Und das ist doch schade.
Ja, aber weißt du, was ich dann sage mittlerweile? Natürlich kann ich das jetzt auch sagen. Ich
warte, bin
ja
lass mich raten, du sagst, arbeite an deinem Zeitmanagement. Wieso hast du keine Zeit, dir meine 12-Minuten-Videos anzuschauen, die ich dir schicke? Das ist ja wohl nicht wahr.
Genau, so ungefähr. Nein. Aber wer ist denn dafür verantwortlich, dass du keine Zeit hast?
Mm.
Du.
Nö.
Du.
Die Gesellschaft.
Nein.
Das System.
Nein. Das ist genau das, was viele machen. Genau. Was soll ich denn machen? Ich stecke hier drin. Ich muss das ja machen. Du musst, ich sag mal, zur Arbeit gehen. Mm. Ja? Oder du musst, wie gesagt, dich um dein Kind kümmern. Das ist ja keine Frage. Mm. Aber wer legt denn fest, wann du was machst? Das ist doch einzig und allein deine Aufgabe. Und wenn ich keine Zeit habe, ob nun zu Weihnachten oder wann auch immer, dann liegt das doch an mir.
Mm.
Ja? Klar, ich muss zur Arbeit gehen. Ich muss meinen Job machen. Das sind Dinge, davon finanziere ich mein Leben oder davon, das ist meine Lebensgrundlage. Aber alles andere, was ich mache in meiner Freizeit, das ist doch meine Sache. Und wenn ich sage, ich habe zu Weihnachten keine Zeit, denn du weißt ja selbst, zack, zack, ist Heiligabend, zack, zack, 1., 2. Weihnachtsfeiertag, Weihnachten ist vorbei und dann fragt man sich, hä, was war das jetzt eigentlich? Die Zeit der Besinnlichkeit? Wo war die eigentlich, die Besinnlichkeit? Ich bin hier nur rumgerackert, bin froh, dass ich meine Weihnachtsgeschenke zusammen habe, habe 3 Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt getrunken und das war's dann.
Was sagst du dann den Verkäufern und Verkäuferinnen, die am Supermarkt sitzen und teilweise 10 Stunden am Tag arbeiten?
Genau dasselbe, genau dasselbe.
Und schaff, es aber brauchen, um halt Geld zu verdienen, um ihre
Familie
zu haben.
Schaff dir deine Freizeit, schaff dir die Zeit der Besinnlichkeit. Aber wer organisiert das dann für mich? Das macht doch keiner für mich. Das muss organisiert werden und ich muss es organisieren. Mhm. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen pauschal gesagt, aber letztendlich bleibt es dabei. Okay, Menschen müssen 8 Stunden arbeiten, andere müssen auch 10 bis 12 Stunden arbeiten, mhm, aber letztendlich, abgezogen von dieser Arbeit, letztendlich bin für den Rest der Zeit, dann nehmen wir nochmal 7 Stunden Schlaf weg, für den Rest der Zeit bin ich verantwortlich. So, das kann ich organisieren. Und das ist so unser grundlegendes Problem, glaube ich, in unserer Zeit, dass wir alle uns beschweren, dass wir keine Zeit haben. Und das haben wir auch meistens so, aber letztendlich bist du verantwortlich für deine Zeit und ich für meine Zeit.
Ich habe dazu ein kleines Zitat aus einem Buch, was ich gerade lese, von Sebastian Hotz, den ich und Mama ja neulich auch live gesehen haben.
El Hotzo,
bekannt, genau, der große Twitter-Magnat, könnte man sagen. Ja, den kennt man, glaube ich, für seine bissigen, kurzen Tweets, die er so raussetzt. Und inzwischen hat er aber auch ein Buch geschrieben, das heißt Mindset. Ich lese mal nur einen kleinen Auszug daraus vor. Der walisische Frühsozialist Robert Owen prägte 1817 mit der Formel 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden schlafen, 8 Stunden Freizeit eine der ältesten Forderungen der Arbeiterbewegung. Seitdem sind ein paar Dinge passiert. Das zarte Pflänzchen der Industrialisierung begann, durch die Elektrifizierung zu wuchern. Immer komplexere Maschinen konnten immer komplexere Arbeitsschritte durchführen. Die gespenstische Ahnung, dass bald alle Jobs von Maschinen durchgeführt werden könnten, begann die Runde zu machen. Doch immer fand sich noch mehr Arbeit, die von Menschenhand erledigt werden musste. Die stets als Drohkulisse inszenierte Utopie einer Welt ohne menschliche Arbeit scheint sich nicht so recht einstellen zu wollen. Mehr als 200 Jahre nach Robert Owen arbeiten wir immer noch 8 Stunden am Tag. 200 Jahre des technischen Fortschritts und der Automatisierung zogen spurlos an uns vorbei, verbesserten unser Leben gewiss an der einen oder anderen Stelle, doch sie nahmen uns keine Minute Arbeit ab.
Ja.
Und ich verfolge diese Debatte jetzt erst seit kurzem mit der, also das ist ja auch ein Generationenkonflikt, es wird eben viel über die Gen Z gelästert, dass sie ja nicht arbeiten will. Ich habe aber irgendwo auch mal gehört, ja, sie möchte halt nicht unnötig arbeiten, weil tatsächlich ja viele Sachen einfach nicht effizient sind, die gemacht werden. Es ist einfach nur ein Absitzen von Zeit. Und dass du darauf keine Lust hast, weil das Leben kurz ist und du das vielleicht auch, also das Rentenalter sich ja auch immer weiter nach hinten verschiebt, dass du darauf keinen Bock hast, kann ich total nachvollziehen.
Aber ich bin grundsätzlich gegen Pauschalisierung. Also jeder, der eine Firma, deine eigene Firma hat und du, ich habe jetzt 3 Angestellte, du wirst bei mir keine Minute rumsitzen, weil das kann sich keine Firma leisten, Leute zu bezahlen, die nur rumsitzen. Weil die müssen letztendlich, muss ja für die Firma was rauskommen. Ich muss ja die Löhne zahlen, ich muss die Krankenversicherung zahlen und so weiter. Also ich glaube, das, ja, das gibt es vielleicht im Beamtentum auch noch so, aber ich glaube, grundsätzlich gibt es das gar nicht mehr so, dass Leute einfach nur rumsitzen und die Zeit vergammeln. Aber die Diskussion ist ja jetzt
nicht
da.
Nicht vergammeln, aber unnötiger.
Ja, das kann sein. Es kommt ja KI auch noch. KI wird sicherlich einiges übernehmen, aber einiges auch an Arbeitsplätzen wieder freimachen wahrscheinlich, was auch nicht so gewollt ist. Aber jetzt gibt es ja die Diskussion der 4-Tage-Arbeitswoche. Ich habe gestern wieder so einen Bericht gehört und dass doch jetzt viele Firmen auch sich dafür sprechen. Und jetzt kommt wahrscheinlich das, was sogar deine Aussage ein bisschen unterstützt, dass die sagen, in den 4 Tagen arbeiten die Leute motivierter als in den 5 Tagen. Das ist jetzt auch wieder eine Pauschalaussage.
Aber diese Aussage ist auch nicht erst seit gestern da.
Nein.
Auch als es um den 6-Stunden-Tag ging, habe ich auch schon Studien dazu gelesen, dass Menschen in 6 Stunden die gleiche Arbeit schaffen wie in 8.
Ja, das ist jetzt, wie gesagt, auch nicht, kann man nicht für alle Branchen gleichzeitig sagen, aber wenn das doch in meiner Firma funktioniert, dass ich sage, okay, du arbeitest nur von Montag bis Donnerstag und du schaffst dein Programm, ja, dann ist doch alles okay. Kann natürlich sein, dass du vielleicht auch mal 9 oder 10 Stunden mal arbeitest am Dienstag und Mittwoch, aber ich glaube, du wirst sagen, für meinen freien Freitag, für mein langes Wochenende mache ich das vielleicht, bin ich vielleicht mehr motiviert. Und du weißt das ja, wie das ist, Veränderungen brauchen Zeit. Viele haben am Anfang gesagt, wie soll das gehen, das geht überhaupt nicht, wenn Freitag keiner mehr ansprechbar ist oder so weiter, muss ja auch nicht immer der Freitag sein und so weiter, aber trotzdem, mittlerweile nach Corona haben ja viele auch, sind im Homeoffice geblieben, haben gemerkt, ich muss gar nicht mehr 300 Kilometer zu der Beratung fahren, weil ich kann diese 2 Stunden auch in einer Videokonferenz machen. Also wir sind ja auch dabei, einige Sachen also effizienter zu machen. Aber wie gesagt, das Rumgesitze, das können sich die wenigsten leisten, weil letztendlich sind wir in der Marktwirtschaft und da muss abgeliefert werden. Gell? Das ist leider Gottes...
Ja, ich rede nicht von Rumgesitze, ich rede von unnötiger Arbeit bzw. uneffizienter Arbeit. Ich führe diese Diskussion mit meinem Mann sehr regelmäßig, weil der einen Haufen Überstunden ansammelt, die nicht abgearbeitet werden, weil du als Führungskraft gar keine Überstunden machen darfst. Und ich habe das Gefühl, also Das kenne ich auch noch aus meiner Zeit.
Warte mal ganz kurz, wenn du als Führungskraft keine Überstunden machen darfst, aber er hat jetzt viele Überstunden.
Ja, er hat Überstunden, aber offiziell hat er die eben nicht, weil er keine Zeiterfassung hat. Also du darfst nicht so argumentieren, also, wie ich habe hier diese Überstunden gesammelt.
Du hast nicht deine 8 Stunden, sondern du hast den Arbeitstag.
Richtig. Ich kenne das auch noch aus meiner Zeit beim Kika, dass wir einfach in meiner Wahrnehmung einfach an einem gewissen Punkt unnötig viele Meetings hatten. Also digital auf jeden Fall. Aber trotzdem, zu jedem Pups gab es noch ein Meeting. Es musste immer noch mal ein Termin hier, ein Termin da. Du hast teilweise den ganzen Tag Termine gehabt, sodass du gar nicht zu deiner Arbeit kamst. Und was dann auch noch hinzukommt, dazu habe ich auch schon mal ein YouTube-Video gesehen, Mails. Mails schreiben, Mails beantworten. Stopp mal die Zeit, track das mal nach, wie viel Zeit du am Tag mit Mails verbringst. Ich habe ein Video dazu gesehen, dass man eigentlich, könnte man dafür auch Zeiten einrichten. Du sagst, frühs und abends, oder also frühs und nachmittags, kümmere ich mich um meine Mails. Und dazwischen wird das Mailpostfach geschlossen. Dadurch, dass wir aber sozial so eingestellt sind, dass wir ja jederzeit erreichbar sein wollen, weil es könnte ja jemand uns brauchen oder wir könnten was brauchen, wir müssen immer da sein, wir müssen immer sofort antworten, weil sonst wartet die Person, Stichwort Sprachnachricht und Anruf auf dem Handy, führt das dazu, dass wir natürlich ständig abgelenkt werden. So, du machst irgendwas, du machst eine Arbeit, du arbeitest an deinem Projekt und dann kommt eine Mail rein, zack, bist du abgelenkt, guckst nochmal rein, beantwortest nochmal was. Ist eigentlich nur eine Lappalie. Könnte auch irgendwie, keine Ahnung, mal zwischen den Fluren geklärt werden. Aber es lenkt dich ab und das ist tatsächlich so. Also das ist schon nachgewiesen, dass Mails einfach einen Großteil deiner Zeit einnehmen.
Aber Caroline, was unterscheidet die Arbeitswelt heute mit der vor 100 Jahren?
Doch keine Mails.
Vorwiegend das, dass wir heute auf schnellstem Wege kommunizieren können, das dadurch stimmt. viel effizienter arbeiten können.
Wir müssen keine Briefe mehr schicken, aber ist es wirklich gut, wenn wir alles...
Natürlich ist es doch gut, wenn ich, wie gesagt, mit einem Unternehmen in der Schweiz telefonieren kann und kann jetzt in einer halben Stunde abklären, was wir sonst woanders gemacht haben, wenn ich hinfahren müsste. Das ist doch super. Und wenn ich schicke doch nicht von 7 bis 9 eine Mail, ich schicke doch eine Mail, weil ich gerade das haben will.
Pass auf,
und
Beispiel. wir sprechen darüber, ich bleibe jetzt mal im Social-Media-Business, weil da kenne ich mich gut aus. Wir wollen einen Post rausbringen zum Thema Weihnachten. So, es soll an Heiligabend soll ein Post rauskommen. Wir treffen uns, wir planen dafür eine Stunde ein, wir besprechen alles. Okay, so soll der Post aussehen, das soll in dem Post stehen, ich mache das, du machst das, zack, fertig. Ohne die Möglichkeit, dass wir jetzt schnell kommunizieren können, sondern sagen wir mal, wir haben keine Mailmöglichkeiten, wir können uns nicht anrufen, sondern wir haben dieses Treffen und so ist es dann. Ne? Dann würde das auch so passieren. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, per Mail noch uns zu kontaktieren und wir haben auch die Möglichkeit, uns anzurufen und Nachrichten zu schreiben. So, das heißt, du schreibst mir, ich habe nochmal drüber nachgedacht, können wir vielleicht den und den Hashtag nochmal austauschen, der ist nicht mehr so aktuell. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, können wir vielleicht die Person noch mit verlinken, die könnte eigentlich als Caller-Partner mit den Beitrag auch mitteilen. Ich habe nochmal über die Grafik geschaut, vielleicht können wir die nochmal ein bisschen anders machen. Wollen wir nochmal ein Meeting machen, wollen wir uns nochmal treffen, weil ich glaube, da gibt es noch ein aktuelleres Foto, was wir einberufen können. Zack, wird dieser Arbeitsweg von dieser Kleinigkeit, die ja, seien wir mal ehrlich, letztendlich ein bisschen unbedeutend ist.
Das ist...
Zu einer riesigen Sache aufgebauscht. Und das, wie gesagt, habe ich jetzt bei Social Media das Thema aufgemacht, aber ich würde behaupten, das ist bei super vielen Themen so.
Das mag sein, aber warum soll ich denn ein Meeting machen? Das mache ich doch nicht des Meetings wegen.
Also ja, ich versuche. Aber ich habe das Gefühl,
nein,
das machen die Leute.
Das vielleicht ist das in deiner Welt so, aber dann machen Leute oben irgendwas falsch. Weil wenn es ein Meeting geben wird, wenn ich die Leute, die da was zu bestimmen haben, zusammensammeln, auch vor Ort, dass wir uns live sehen, vis-à-vis und so weiter, dann habe ich das erstens mal vorbereitet, dann kommen alle mit dem Plan schon, dass ich sage, du redest dazu, und dann am Ende macht man Brainstorming und dann fasst man Entschlüsse und so weiter.
Also, aber die Menschen sind nicht in der Lage, Sachen dann auch mal zuzumachen und gut sein zu lassen. Es gibt immer den Perfektionisten oder die Perfektionistin, die dann noch irgendwas hat und es sind leider in der Regel auch mehrere Leute. Und je mehr Leute an einem Projekt arbeiten, wie gesagt, frag mal Mene nachher.
Ja.
Je mehr Leute daran arbeiten, desto mehr Kleinigkeiten werden aufgemacht. Hier noch ein Problem, da nochmal, oh, müssen wir da nochmal gucken, darüber müssen wir nochmal sprechen.
Aber das ist wahrscheinlich auch das Problem von vielen Menschen, deshalb sind sie auch so überreizt und so gestresst und so weiter, weil ich sage immer, da müssen wir lösungsorientiert arbeiten. Das nützt nicht. Wir können also ich kann jetzt 5 Lehrer hier hinsetzen und wir können uns jetzt 3 Stunden lang darüber aufregen, was wieder alles beschissen gelaufen ist, was die Bildung und was die Politik alles macht. So, aber am Ende müssen wir morgen in die Schule gehen und müssen den Laden wieder rocken. So, also reden wir darüber, wie wir das machen. Wie machen wir das morgen so? Ja. Und das ist doch das Entscheidende. Aber jetzt kommen wir wieder dazu, was ist denn eine Führungskraft? Eine Führungskraft ist genau dieser Mensch, der diese Prozesse auch steuern kann. Ja, und der nämlich dich rausnimmt aus solchen sinnlosen Beratungen, wo du nach 2 Stunden rauskommst und sagst, was waren das jetzt eigentlich? Das waren 2 Stunden meiner Lebenszeit und meiner Arbeit, die mir geklaut wurden. Das ist doch das, wenn es so läuft, dann...
Ist meines Erachtens eine große Herausforderung unserer Zeit. Betrifft natürlich jetzt auch wieder nur einzelne Arbeitsbereiche. Rede ich jetzt nicht davon, dass Leute auch an der Kasse sitzen müssen, wo wir auch aber drüber sprechen können, ob das wirklich notwendig ist, dass der Rewe jetzt bis 22 Uhr auf hat oder so. Aber natürlich kannst du da jetzt nicht sagen, ja, du sitzt jetzt unnötigerweise da, sondern ja.
Und wie gesagt, wenn ich schulisch oder dienstlich eine Mail schreibe, dann schreibe ich eine Mail an 8 Schulen, weil die nächsten Donnerstag zum Basketballwettbewerb kommen und wissen wollen, wann ihre Busabfahrtzeiten sind, wie die Ausschreibung ist, wann sie zurückfahren, wie der Spielplan ist und so weiter. Dann will ich die informieren. Ja. Und dann
schreibst du denen einmal eine Mail oder schreibst du mehrere Mails?
Ich schreibe denen eine Mail und versuche alles da reinzupacken. Da ist der Zeitplan mit drin, da ist der Spielplan mit drin, da sind die Busabfahrtzeiten mit drin. So, das ist kompakt drin. Und dann kommt es natürlich dazu, dass ich auch mit den Sportkollegen, dass sie natürlich über WhatsApp mit mir kommunizieren. Mhm. Aber auch da habe ich jetzt gemerkt, wenn jetzt die Schule sagt, ja, Harti, wir schaffen aber den Bus nicht, der Bus muss 20 Minuten später kommen und mir das per WhatsApp schreibt, dann habe ich gesagt, stopp. Wenn du jetzt kurzfristig mir was sagen willst, ich kann nicht teilnehmen oder ich möchte noch teilnehmen, dann kannst du mir das kurz per WhatsApp schicken, aber alles andere per Mail, weil ich nämlich per Mail nachvollziehen kann auch, was hast du mir geschrieben, was hast du mir nicht geschrieben, was habe ich geschrieben und das mache ich per Mail, weil sonst kommst du nicht mehr klar mit WhatsApp
und Mail.
Aber alles andere, um es zum Abschluss zu bringen, wenn die Kollegen irgendwelche Probleme haben in der Schule, die sie kurzfristig gehen, schicken die mir eine WhatsApp und jetzt kommen wir zum Thema Kommunikation, darüber wollten wir auch reden heute, dann kriegen die von mir, ich sag mal, mindestens in 1,5 Stunden kriegen die eine Antwort, meistens auch per Mail-Antwort. Es kann eigentlich nur sein, dass ich mal im Meeting bin oder dass ich mal im Unterricht bin, weil ich ja nicht mehr so viel bin. Und ansonsten kriegen die sofort von mir eine Antwort. Das wissen die auch. Das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits freuen die sich, sind immer begeistert, wenn sofort von mir die Antwort kommt. Andererseits bin ich natürlich ständig dabei.
Ja.
Ja.
Aber immer erreichbar.
Ich kann damit, glaube ich, ganz gut leben.
Also es ist nicht ohne Grund, dass wir auch ständig auf unser Handy gucken, weil es ist gab dazu von Funk hier kurz gesagt oder sowas heißt das Format, gab es dazu auch mal einen Beitrag, dass das in unseren menschlichen Genen ja auch verankert liegt, dass wir soziale Wesen sind. Wir wollen zur Gruppe gehören, wir wollen wissen, was los ist. Wir wollen nicht abgehängt werden, wir wollen helfen und uns soll geholfen werden. Also dieses Bedürfnis, auch jemandem zu helfen, resultiert auch ein bisschen daraus, dass wir natürlich selber auch Hilfe haben wollen, wenn wir sie brauchen. Ohne jetzt irgendwie selbstloses Verhalten da abzusprechen den Menschen, aber prinzipiell ist das halt so verankert, was eben dazu führt, dass du immer erreichbar bist oder dass du immer guckst, ja, hat mich jemand versucht zu erreichen. So, es gibt ja auch dieses, du gehst durch WhatsApp und denkst, oh ja, mir hat gar keiner geschrieben. Muss man drauf achten, was dein Gefühl damit macht. Also du guckst und denkst, oh ja, okay, naja gut, keine Nachricht.
Aber jetzt,
früher war das der Anrufbeantworter, der gesagt hat, keine neue Nachricht.
Jetzt sind wir wieder dabei. Wenn du keine Mails lesen willst und bekommen willst und wenn du keine WhatsApp-Nachricht bekommen willst, dann mach das Handy einfach aus und nimm dir die Stunde einfach, was immer du machst. Und das ist immer wieder selbstbestimmt. Mhm. Das kann ich doch entscheiden. Mhm. Ja? Und jetzt wieder mal mit meinem großen Thema, in meinem Alter brauche ich Zeit, damit ich noch so gut aussehe und noch so funktioniere, brauche ich zum Mittagsschlaf. So.
Und wenn ich
meine Mittag, dann mache ich das Ding aus, weil ich genau weiß, wenn ich es nicht ausmache und selbst wenn ich auf stumm schalte und es brummt nur, dann weiß ich ganz genau, ich bin sofort, ich höre das Brummen, kriege ich ein Herzflattern und
schon geht's los.
So. Also organisiere ich mir diese Zeit, wo einfach Ruhe ist. Da ist auch kein Fernseher an, dann mache ich einfach Ruhe. So, und dann penne ich mal eine halbe Stunde, dann wache ich auf, weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten, oben und unten ist. Was ist hier für ein Tag, was ist hier für ein Jahr, ist hier Frühmittag,
wo ist
abends und so weiter. Genau, wer bin ich eigentlich? Dann brauche ich ein bisschen, dann gibt es ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht, am besten noch ein paar Liegestütze hinterher und dann ist der Kreislauf wieder in Fahrt und dann weiß ich wieder, wie es losgeht. So. Und dann bin ich wieder in Form. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich will ja nur sagen, bitte hört doch auf, über alle anderen rumzujammern. Ich könnte, wie gesagt, nach wie vor über das System Bildung, und das tue ich auch immer wieder jammern und sagen, was da alles schief läuft und was man besser machen könnte. Aber ich versuche in meinem kleinen Universum es für mich so zu regeln, dass ich es handeln kann.
Aber
und ich versuche für mich Entscheidungen zu treffen, damit ich in diesem System gut funktioniere.
Ja. Aber das ist ja gerade eine sehr, also ich verstehe, was du sagen willst, aber das ist ja eine sehr ich-zentrierte Aussage gerade. Du hast Privileg.
Warte.
Du hast das Privileg. Du kannst dich so verhalten, wie du es gerade gesagt hast. Du hast es gelernt, du hast einen Umgang dazu gelernt, du hast Bildung genossen, um eben genau damit umzugehen. Da hast du ja sogar noch Glück, weil prinzipiell bist du ja die Generation der Boomer, die jetzt nicht mit dem Handy aufgewachsen sind. So, ich eigentlich auch nicht, aber die neue Generation wächst mit dem Handy auf. Das heißt, Medienumgang gehört einfach dazu. Dass du in der Lage bist, dein Handy auszuschalten und zu sagen, ich brauche jetzt Ruhezeit, ich muss mich erholen, ich muss meine Sachen erledigen, das ist ja ein Skill, das ist eine Fähigkeit, die du dir angeeignet hast. die du gelernt hast, dass sie für dich funktioniert. Kannst aber nicht davon ausgehen, dass alle Menschen da draußen das einfach machen können. Nein, weil das ist ein Medienumgang. Das ist eine Sache, die eigentlich beigebracht werden muss. Und ich möchte mal hinzufügen, dass dein Medienumgang an manchen Stellen natürlich auch noch verbessert werden kann, weil du bist zum Beispiel ein Typ, hast du schon mal von dem Begriff Fubbing gehört? Das habe ich jetzt seit neuestem, habe ich das jetzt gelernt, auch wieder danke Funk. Das bedeutet, du bist am Handy, obwohl andere Personen anwesend sind. So, das machst du ja tatsächlich schon.
Nervt mich selber auch, genau. Ja, genau. Moniere ich auch bei anderen an.
Ja. Aber man muss auch sehen, dass natürlich WhatsApp, Instagram, die ganzen sozialen Plattformen, weißt du, wovon die leben? Also weißt du, was deren Inhalt ist? Deine Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, klar, Deine Aufmerksamkeit ist deren
richtig.
Daily Aber Business. So, das heißt, es ist völlig nachvollziehbar, dass alle
August,
Leute am Handy hängen.
Im August 1990 geboren wurdest, da gab es noch gar keine Handys und so weiter. Und dann vermute ich mal, dass ich das mehr oder weniger auch versucht habe, in den Griff zu bekommen. Also es hat sich ja auch gewandelt. Jetzt haben wir die Dinger, aber jetzt ist die große Kunst, damit umzugehen.
Ja, und du kannst aber auch nicht, also auch bei Kindern, wenn es darum geht, ja, Jugendliche hängen nur noch am Handy und sowas. Ja, aber Leute, diese Firmen, die sind nicht umsonst so groß und so reich. Ja. Deren Zweck ist es, allein eure Aufmerksamkeit einzufangen.
So, und jetzt sind wir wieder beim selbstbestimmten Leben und ich kann entscheiden, ob ich mich dem unterordne.
Ja, du musst es erstmal erkennen, dass es passiert.
Genau. Zum Beispiel kann ich dir mal sagen, ich behaupte ja nicht, dass ich alles richtig mache, um Gottes Willen. Ich kann dir zum Beispiel sagen, dass ich mittlerweile fast gar nicht mehr lese, weil ich sehr traurig finde. Mhm. Weißt du, was ich mittlerweile mache?
Am Handy sein abends.
Genau, weil ich gehe ins Bett, genau, und dann um 11, halb 12 gehe ich im Bett und dann gucke ich nochmal diese Reels an, was ja wirklich total interessant ist, ja, wie allen anderen auch. Ja. Bei mir geht es vorwiegend um Sport, um Musik und so weiter. Und da sehe ich Dinge, die mich total emotional anfassen. Natürlich mit diesem Vorgang der Schnelligkeit, was ja auch nicht gut ist. Ja. In 30 Sekunden muss da was Spektakuläres passiert sein, sonst scrollst du einfach weiter. Ja. Aber das finde ich auch nicht schön. Also ich finde das total interessant. So, und auf einmal gucke ich, hoch, 12:45. Ja. Ja, so. Ja. Und habe dann eine Stunde an den Ding rumgesagt. Denke ich mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, warum hast du jetzt nicht ein Buch gelesen, wenn du noch wach bist? Ja. Eigentlich bin ich ja so müde. Ja. Und das ist eine Sache, da haben sie mich auch gefangen. Mache ich erst seit einem halben Jahr. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich auch wieder irgendwie wieder entwöhnen kann. Aber ich kann es entscheiden, ob ich mich dem hingebe oder nicht. Das will ich ja nur sagen. Aber du hast vollkommen recht, natürlich, wenn man das nicht erkennt. Und ich glaube, viele Kinder und auch viele Erwachsene sind noch gar nicht in der Lage, das zu erkennen, was da so passiert. Ja. Dann ist man da gefangen. Und das ist nicht gut. Das sehen wir doch an den Kindern. Das sehen wir an all den Menschen. Das ist einfach nicht gut. Die rumrennen wie ferngesteuert mit diesen Dingern hier. Ja,
aber also ich will das jetzt auch nicht verteufeln, weil man kann auch nicht immer davon reden, sich jetzt die alten Zeiten zurückzuwünschen und keine Handys und so. Es ist einfach, Fortschritt gehört zum Leben dazu und unsere Kinder werden anders aufwachsen. Meine Tochter wird auch anders aufwachsen als ich und das ist auch gut so. Aber natürlich, wie du sagst, es ist gut, Sachen auch mal zu hinterfragen und zu gucken, ja, woher kommt das, wie gehe ich damit um, weil was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn Eltern das ihren Kindern vorwerfen, die es aber selber halt genauso machen und selber diesem Kreislauf gar nicht entkommen. So, und dann, genau, kleines Beispiel, wenn du jetzt sagst, du schaust abends gerne Reels, würdest aber lieber lesen, also natürlich kannst du dich erstmal fragen, warum willst du denn lesen? So, ist das nur was, um dein Image jetzt so ein bisschen aufzubessern, dass du sagst, ja, du möchtest gerne als eloquente Person rüberkommen.
Weil es schon noch schöne Bücher gibt, die ich noch nicht gelesen
habe. Auf jeden Fall. So, und wenn du das möchtest, dann würde ich dir empfehlen, mit dem Buch zu starten und dann zu sagen, okay, ich will auf jeden Fall 10 Seiten schaffen und danach schaue ich mir aber noch meine Reels an.
Dann bin ich müde.
Oder du bist vielleicht müde und schaust dir nichts mehr an. Aber es ist auch nicht schlimm. Ich habe eine ehemalige Kollegin, die auch bei TikTok sehr aktiv ist und sich gerne Sachen anschaut und die macht sich sogar mehrere Accounts bei TikTok, finde ich auch spannend, weil du fütterst ja deinen Algorithmus. Du hast gerade gesagt, du schaust dir Sportsachen an und sowas. Sie hat gemeint, sie hat einen Account für politische Sachen, da folgt sie halt nur irgendwelchen, was weiß ich, heute Show Extra 3 und sowas. Einen für Wissen und dann noch einen für komplett Unterhaltung. Also alles, was ich so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Poetry Slammern oder sowas folge. So, und dann hat sie sich Zeiten auf dem Handy eingestellt? So meinetwegen, du sagst eine Viertelstunde dafür, eine Viertelstunde dafür, eine Viertelstunde dafür und dann macht sie das. Das ist abends ihre Routine und dann ist aber auch durch. Dann hast du deine Bildschirmzeit so eingestellt, dass sie dann quasi dich auch unterbricht.
Ja,
Es gibt da schon Möglichkeiten.
Erstens mal konnte ich fast 58 Jahre ohne diese Reels leben. Ich hoffe, das werde ich auch weiter können. Und zweitens mal ist nach wie vor das Handy für mich ein Kommunikationsmittel. Jetzt sind wir wieder bei Kommunikation.
Ja, ja.
Und wenn ich dann meine Tochter anrufen will und sie geht nicht ran, dann sage ich mir, okay, hat ja ein Kind mittlerweile. Ist zwar früher ohne Kind auch passiert, aber die hat schon zu tun. Okay, dann rufe ich halt in 3 Stunden nochmal an und dann ist wieder.
Ich gebe zu, dass das Kind vielleicht ein bisschen als Ausrede dafür herhalten muss. Wir können das Thema jetzt gleich anfassen. Ich finde es lustig, wir sind schon bei über einer halben Stunde. Ich glaube, wir reden heute nicht mehr über Weihnachten.
Doch, Weihnachten müssen wir mal einen Blick haben.
Ja, also, um mal die Zuhörerschaft abzuholen. Es geht darum, dass mein Vater gerne regelmäßig Sprachnachrichten verschickt oder aber auch anruft und sich dann mit diversen, vielen Ausrufezeichen, 3 Fragezeichen, kleinen, unterschwelligen, manchmal nicht so unterschwelligen Vorwürfen darüber beschwert, dass nicht sofort jeder, der von ihm eine Nachricht kriegt,
weißt du doch
reagiert,
gar nicht jeder.
Sich mitteilt, antwortet. Da werden ich und mein Bruder regelmäßig
Das stimmt ja so auch nicht. Wir müssen bei der Wahrheit bleiben.
Regelmäßig auf
es
die
ist Weihnachten, müssen wir
der Wahrheit
bleiben. Im Übrigen, wie gesagt, ich habe im Leben noch kein einziges Emoji benutzt. Also deshalb sind die Ausrufezeichen und Fragezeichen und Punkte und Bindestriche für mich quasi
also
verstärken
mir ist
die Emotionen.
Lieber ein Emoji zu haben als diese 3 Ausrufezeichen oder auch Großschrift. Gott, wenn jemand mit Großbuchstaben mir schreibt, dann habe ich das Gefühl, ich werde angeschrieben.
Mache ich nur in einem Fall, wenn ich Danke schreibe, dann schreibe ich
Ach
das
so,
in
ja?
Großbuchstaben. Okay. Ja, genau. Nein, aber wie gesagt, das Problem ist ja so, dass ich, wie gesagt, natürlich von dir wissen, manchmal möchte ich ja nur wissen, wie es dir geht und so weiter, ob alles gut ist und so weiter. Und manchmal möchte ich auch was Konkretes wissen, zum Beispiel, wie wir heute mit dem Podcast verfahren und so weiter. So, dann rufe ich dich an, wenn ich mal gerade Zeit habe zwischendurch, okay, gehst du nicht ran, okay, jetzt arbeite ich weiter, in der nächsten Pause rufe ich dich wieder an. So. Und dann denke ich mir, so, meine Tochter hat doch jetzt gesehen, 2-mal hat mein Vater angerufen jetzt so. Was geht jetzt in ihrem Kopf vor? Denkt sie dran, ach, der nervt schon wieder irgendwie, der will schon wieder irgendwie so, oder was ist jetzt? Aber dass dann gar nichts kommt und dass man jetzt im Zeichen der modernen Technik einfach schreien kann, Papa kann gerade nicht, melde mich später. Ich vermute mal, es wird 10 bis 12 Sekunden dauern, das abzuschicken. Und dass man dann noch sagt, nee, ich schaffe das, ich habe ein Kind, wie soll ich das schaffen jetzt? Und da sage ich mir, hä, das geht doch nicht. Weil das ist doch für mich, okay. Kommunikation ist doch, da ist dieses Handy für mich ein wichtiger Bestandteil.
Ja.
Und das macht das Leben leichter und schöner manchmal.
Naja, wir haben ja gerade festgestellt, dass auch WhatsApp führt dazu, dass ich sehr oft und sehr viel am Handy hänge, sehr viel in den Nachrichten schreibe, so ähnlich wie das mit den Mails ist. Könnte ich ja auch sagen, ich mache das genauso. Ich mache einmal früh, beantworte ich meine WhatsApp-Nachrichten und einmal abends. So.
Nee, das ist aber nicht...
Das wäre eigentlich effizient, weil es gibt nichts, was so super dringend ist, außer, wie du es gesagt hast, wenn natürlich was ist, dann würden mehrere Anrufe reinkommen von verschiedenen Stellen.
Ich bin in Erfurt, aber schreibe Caroline, ich könnte in 10 Minuten bei dir sein. So. Und du liest das 2 Stunden nicht. Ich bin schon wieder zu Hause, sitze schon wieder vor dem Kamin und du liest es gar nicht. Ich hätte bei dir sein können.
Ja, aber ich hätte bestimmt keine Zeit.
Das weißt du ja gar nicht. Aber du kannst das. Ist
aber
doch.
Das ist gut, dass du das als Stichwort sagst. Stell dir mal vor, zum Thema Anrufen, weil ich habe ja nun gesagt, es gibt wirklich, also ich bin ja, neulich hat mich hier mein Onkel auch angerufen zum Thema Weihnachten und ich bin jedes Mal so schockiert, wenn ich einen Anruf kriege. Das ist für mich so, wer ruft denn noch an heutzutage? Okay, das machen meines Erachtens alte Menschen. Vorzugsweise alte Menschen.
Genau, die Frage, was macht man mit einem Handy? Anrufen auf keinen Fall. Das ist ja das Letzte, was man mit einem Handy macht, anrufen. Ja.
So, und jetzt stell dir mal vor, ich würde, also du rufst mich an. Stell dir vor, ich würde dich anrufen, aber stattdessen stehe ich einfach bei dir. Also ich stehe vor der Tür, ich klingel. Ich bin da. Ich möchte gern 10 Minuten mit dir jetzt reden. Weil du weißt ja nicht, wie lange so ein Telefonat sein kann. Es kann sein, dass es in 5 Sekunden durch ist, oder sagen wir 15, oder es dauert aber eine halbe Stunde. Diese Zeit drängst du mir quasi auf. Du unterbrichst meinen Tagesablauf, indem du mich anrufst und erwartest, dass ich sofort alles stehen und liegen lasse, um mit dir zu reden. Das genau ist der Unterschied. So. Und wir, bescheidene Generation, die wir sind, machen das nicht. Wir schreiben eine Nachricht, die kannst du jederzeit lesen.
Machst du doch auch nicht.
Kannst du jederzeit
machst du doch auch nicht.
Natürlich, aber halt zu meiner Zeit.
Ich erinnere dich, dass ich dir eine Sprachnachricht geschickt habe. Da hast du mir dann 10 Tage später hast du gesagt, ach ja, Papa, die habe ich bis heute noch nicht gehört. Da sag ich, hä? Also, aber ich schicke dir Nachrichten, die liest du nicht. Ich schicke dir Sprachnachrichten, die hörst du nicht. Das ist doch,
aber es war ja auch nichts Wichtiges.
Aber kann ich nochmal. Reden miteinander. Ich glaube, das war vor 500 Jahren schon so und das wird in 500 Jahren hoffentlich auch so sein. Ist doch die Grundkommunikation des Menschen. Ob jetzt nun in einer Videokonferenz, in einem Telefonat oder wie wir jetzt gerade vis-à-vis, Das ist das Wichtigste, was wir machen müssen, kommunizieren. Und ehe ich dir 3, 4, 5, 6 Sprach- oder Wortnachrichten schicke und du mir hinterher schickst, sage ich doch, ich telefoniere mit dir 2, 3, 4 Minuten und wir klären das Ganze ab. Oder ich frage einfach mal so, Karin, wie geht's dir? Wenn du dann natürlich sagst, du hast jetzt, Papa, pass auf, ich erzähle ich dir, aber ich habe jetzt keine Zeit, dann sagst du mir das, auflegen, Schluss, verlegen wir das Ganze. So. Aber okay. Das ist doch wichtig.
Okay, pass auf, das mit dem Telefonieren, dass ich nicht telefoniere, war auch ein bisschen, das stimmt nicht, ist mir gerade eingefallen, aber was ich dann mache, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wenn ich mit einer Freundin in Leipzig oder so sprechen möchte, die jetzt nicht hier irgendwo wohnt, dann verabrede ich mich zum Telefonieren. Sag ich, hast du Donnerstagabend Zeit, dass wir mal telefonieren?
Und dann muss ich dir wieder eine Nachricht schicken.
Dann musst du mir eine Nachricht
schicken. Die liest du doch wieder nicht.
Aber ich habe halt die Möglichkeit, da reinzugehen und werde nicht so rausgerissen aus meinem Ablauf. Weil, weißt du, selbst wenn ich, und da stimmt es wieder mit dem Kind, ich habe ein Kind, was zweimal am Tag Gott sei Dank ein bisschen länger schläft und diese Zeit nutze ich, um mich zu regenerieren. Ich lese ein Buch, ich schaue eine Serie, ich mache irgendwas am Laptop. Und wenn du mich unterbrichst und mit mir redest, so wunderschön das auch sein mag, mit dir zu reden, klaust du mir ja diese Erholungszeit. Und wenn du mich anrufst, während das Kind wach ist, dann will das Kind natürlich sehen, was auf dem Handy los ist, ist vielleicht abgelenkt, ich muss wieder irgendwie gucken, dass ich das hinkriege. Das ist alles nicht so einfach. Und selbst wenn man kein Kind hat, meines Erachtens telefonieren, das brauchst du nicht mehr.
Und wenn du draußen spazieren gehst und spricht dich jemand an und sagt, wo ist die Krämerbrücke? Sagst du, fragen Sie mich 17 Uhr nochmal. Ich möchte jetzt hier nicht unterbrochen werden. Das menschliche Leben ist doch das Miteinander
reden. Okay, wenn du, Krämerbrücke, gut, das geht ja schnell. Kann ich dir schnell beschreiben. Aber haben Sie mal 10 Minuten, um mit mir zu reden? Frag dich mal, wenn du durch die Stadt gehst und jemand spricht dich an und sagst, haben Sie mal 10 Minuten, um mit mir zu reden? Ich glaube nicht, dass du das sagen
würdest. Wie soll denn unsere Familienbande ansonsten halten? Ich meine, wir haben ja noch einen Podcast, wir reden ja noch relativ viel, wobei wir jetzt auch lange nicht mehr Podcast gemacht haben. Aber das ist doch die Grundlage für unser Miteinander.
Ist übrigens das doch auch das Reden. Was ich richtig anstrengend finde, wenn man mit dir unterwegs ist, du wirst ständig angerufen. Und ständig hat man das Gefühl, man spielt gerade nur die zweite Geige. Weil der Anruf wird immer von dir entgegengenommen. Also es ist selten. Jetzt im Podcast wird es wahrscheinlich... Ja, okay, danke, dass du es weggedrückt hast und wir nicht an diesem Gespräch teilhaben
durften. Aber das ist in unserem Miteinander...
Ja, doch, ich kann mich erinnern. Und frag mal Arnold, frag mal vielleicht ein paar andere Leute. Das ist sehr oft, wenn du irgendwo bist, du gehst ans Telefon, du führst dieses Gespräch. Natürlich, weil du auch viele Sachen organisierst und immer denkst, das könnte ja irgendwas Wichtiges sein und so. Aber es führt dazu, dass du nicht in dem Moment bist gerade. Sondern du bist meistens auch noch hier bei dem und dem und da hat der und der noch angerufen und da treffen wir uns zum Dartspielen und bla bla.
Definitiv, weil ich ja natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich ja an 3 Tagen die Woche meine Arbeitszeiten selber planen kann, aber eigentlich immer Arbeitszeit habe. Mhm. Eigentlich kann es durchaus sein, dass auch dienstliche Sachen kommen, wo ich dann auch rangehen muss.
Ja,
weil ich ja jetzt nicht gerade jetzt Privatzeit habe. Mir ist ja leider so, also wenn ich Schule habe, Mittwoch, keine Ahnung, von 9 bis 14.30 Uhr, dann bin ich da in der Schule. Ja, aber wenn ich donnerstags mein Bürotag habe, Wettkämpfe oder Termine und so weiter, dann kann das sein, es geht um 7 los, kann auch sein, es geht um 9 los, kann auch sein, es hört 20 Uhr auf, es kann 18 Uhr oder 22 Uhr, ja. Also dann muss ich auch mal rangehen. Aber du hast vollkommen recht und ich nehme das auch an. Ich finde das auch unhöflich, wenn jemand dann, wenn man sich gerade unterhält, jemand rangeht und ich bilde mir eigentlich ein, dass ich wirklich dann auch nur rangehe, wenn ich merke, okay, das ist jetzt wirklich auch jetzt was jetzt schnell geklärt werden muss. Ansonsten versuche ich nachher anzurufen. Aber ich bleibe dabei, das Miteinander reden. Also wenn du mich anrufst, klaust du mir keine Zeit. Also das Gefühl habe ich nicht, wenn du mich anrufst. Ich freue mich, wenn du mich anrufst und so weiter. Und das ist doch, aber das ist, glaube ich, auch ein Zeichen deiner Generation, obwohl ich glaube, da bist du nicht repräsentativ. Also so telefonieren, hallo, das ist doch die... Ich kann leider nicht immer herkommen.
Ja, probier doch mal live. Probier doch mal Vicky, Chrissy, Ben anzurufen. Mal schauen, wer dran geht.
das hat ja verschiedene Gründe. Aber das ist doch aber wichtig, miteinander zu reden.
Das will ich ja gar nicht absprechen. Ich will ja auch kein Plädoyer gegen das Reden und Kommunizieren halten. Aber anrufen.
Aber du hast immer gern ungern angerufen. Gell? Ja, du warst schon immer ein bisschen absolut. So. Ja, weil scheinbar fühlst du dich dann nackig, wenn du angerufen wirst. Und ich weiß es nicht. Aber was ist denn dann so?
Du wirst rausgerissen. Du wirst rausgerissen aus deinem, was du gerade tust. Musst dich mit dieser Person jetzt gerade auseinandersetzen. Hast keine Zeit, dich vorzubereiten.
Aber es gibt doch kaum was du tun kannst, ohne zu kommunizieren. Das hat doch alles mit Kommunikation
zu tun. Ja, aber du kannst ja anders kommunizieren.
Ja.
Du kannst eine Sprachnachricht schicken, du kannst eine Nachricht schreiben.
Nochmal.
Du kannst dich zum Telefonieren verabreden.
Funktioniert doch bei dir aber auch nicht.
Funktioniert hervorragend.
Nein, das musst du jetzt selber lachen, das stimmt aber nicht. Funktioniert überhaupt nicht hervorragend. Ja. Abgesehen davon, dass bei dir die blauen Haken gibt, hast du eigentlich noch die blauen Haken? Aber meistens haben die blauen Haken. Da kann ich ja wenigstens mal sehen, dass du es zumindest gelesen hast. Aber das ist auch bei deinem Bruder auch manchmal 2, 3 Tage sehe ich, das ist nicht mal gelesen. Das Lesen dauert jetzt gerade mal 25
Sekunden. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass du dich beleidigt fühlst. Aber vielleicht bist du auch in dem Moment halt einfach nicht so wichtig, wie du es gerne hättest.
Das muss ich dann so in Kauf nehmen. Aber ich dachte bei meinen Kindern und sowas. Außerdem ist ja meistens so, der Impuls geht ja von mir aus. Ich will ja wissen, wie es euch geht. Mehr will ich ja gar nicht wissen. Ich will ja nur wissen, wie es euch geht und ob alles gut ist und so weiter. So.
Ja. Das finde ich auch total schön.
Naja, aber es ist nicht schön, wenn ich da nicht keine Antwort bekomme. Ja? Und wenn ich dir einen Videofilm schicke, wo dein Mann mit deinem Kind drauf ist, was aber erst nach einer Minute kommt.
Ich wollte gerade sagen, dann können wir nochmal über Kameraführung sprechen und sowas. Aber ich schaue mir doch nicht, und du bist auch so eine Person, wenn du irgendwie einen Ausflug machst, und ich frage dich ja manchmal sogar, ja, wie ist es hier mit deinen Jungs, du bist irgendwo unterwegs. Ja, ist schön und dann kriege ich 5 Videos und 12 Fotos und es ist meistens alles das Gleiche und teilweise noch von irgendwelchen Konzerten, wo du eine halbe Stunde lang mitfilmst, wie der Gitarrist spielt. Ja, das schaue ich mir nicht
maßlos
an.
Maßlos, Gaudi, du darfst nicht so maßlos übertreiben. Also erstens mal, ich möchte dich teilhaben lassen.
Klingelt, ich muss Pause machen. Okay, kannst.
Ich möchte dich dann einfach, wenn ich unterwegs bin und so einem Konzert bin, dann möchte ich dich einfach ein bisschen teilhaben lassen. Mm. Und dann nehme ich von 2-3 Liedern mal so eine Minute auf. Mehr ist es ja auch gar nicht, 1,5 Minuten. Und schick dir das einfach mal so unkommentiert, damit du einfach mal an, wenn dich das interessiert, wenn es dich nicht interessiert, kannst du es ja auch, das ist jetzt nicht lebenswichtig, kannst du es auch, guckst dir das nicht an. So ja. Aber das finde ich eigentlich so, das mache ich in meinem Status auch ab und zu mal, wenn ich was Besonderes erlebe.
Ja, genau. Ich mit Instagram-Stories übrigens
genau,
auch.
Genau. Und mehr ist es doch gar nicht. Mehr ist
so.
Doch gar nicht.
Aber dann wird mir ja vorgeworfen, wenn ich mir das 1,5-Minuten-Video nicht anschaue, was du mir geschickt hast.
In dem Fall war es ja die Diamanten-Hochzeit deiner Großeltern. Und wo
vielleicht als Tipp, mach's wie so Clickbaiting-Videos. Schreibst du was dazu wie, das Ende wird dich faszinieren. Das Ende ist der Hammer. Auf jeden Fall bis zum Ende schauen oder so.
Nein, ich habe doch einfach mal natürlich primär Oma und Opa aufnehmen wollen, wie sie zu Saxophonmusik tanzen und habe dann in der Peripherie deinen Mann mit deiner Tochter gesehen und fand das sehr schön. So, und dann schicke ich dir das und du hast wahrscheinlich 30 Sekunden das schon wieder ausgemacht und hast es gar nicht gesehen.
Ja doch, ich habe es ja gesehen.
Und das meine ich so ein bisschen den Blick ein bisschen erweitern, nicht immer so direkt und so weiter.
Ich glaube, wir kommen da nicht zueinander.
Das müssen wir ja auch nicht. Ich will es ja trotzdem auch nur sagen, was du draus machst, kannst du ja dann selber. Ich behaupte auch nicht, dass das, was ich so mache, alles immer so das Beste und das Richtige ist.
Was,
ja, das
ich,
ist
was ich dich mal fragen kann, wie viele Nachrichten, was würdest du denn sagen, wie viele Nachrichten bekommst du so am Tag? Also da meine ich jetzt alles, so kurze Absprachen, aber auch Videos oder Sprachnachrichten. Und von wie vielen verschiedenen Personen bekommst du die? Also in wie vielen Gruppen?
Also wir nehmen jetzt in 3 Wochen schon eine Podcast auf und ich habe schon wieder 4 Mails bekommen, wobei dann 2 davon
Mails
sind.
Oder WhatsApp-Nachrichten?
Mails.
Okay, ich rede von WhatsApp.
2 WhatsApp-Nachrichten. Nochmal, von wie vielen Leuten?
Oder am Tag, genau. Also wie viele Nachrichten bekommst du so? Also was weiß ich, alles von 10 bis 100. Ja. Und von wie vielen verschiedenen Personen bekommst du
die? Na, ich vermute mal so am Tag sind so 40 bis 60 Nachrichten von 20 verschiedenen Leuten.
Okay, das ist schon krass viel. Ja.
Ja.
Aber und das überfordert dich nicht? Also du hast noch nicht das Gefühl, dass es...
Nee.
Okay.
Aber ich muss dazu sagen, das hat auch häufig mal so einen dienstlichen Kontext. Aber mittlerweile ist ja das Schöne bei mir, dass ich ja mit vielen Sportkollegen und Kolleginnen auch sehr gut befreundet bin, auch privat befreundet bin, auch in der Schule mit Kollegen gut befreundet sind. Also das hat nicht immer den rein dienstlichen Touch. Das kann auch was Übergreifendes sein oder mal nur privat sein. Aber das, ich finde das schön, das stresst mich auch nicht. Und wie gesagt, wenn ich es jetzt, ich habe jetzt auch schon wieder, dann lese ich später eben. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen auf Weihnachten zukommen.
Kommunikation zu Weihnachten.
Kommunikation zu Weihnachten, genau. Nee, ich wollte ja dazu kommen, Diamantenhochzeit, genau. Das ist übrigens auch was, was mir meine Eltern auch so beigebracht haben, dass die Familie zusammenzuhalten. Und das ist natürlich auch wieder vorwiegend natürlich durch Kommunikation möglich. Und ich glaube, das ist nicht durch Sprachnachrichten möglich, das ist nicht durch WhatsApp-Nachrichten möglich, sondern das ist vorwiegend möglich durch Telefonate und am besten natürlich durch live vor Ort, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil ihr seid ja auch in aller Herren Länder verteilt sozusagen. Aber du siehst ja auch, das funktioniert trotzdem. Erstens mal, ihr kommuniziert sehr viel miteinander und ich glaube, ihr mögt euch auch so, ihr Nichten und Neffen. Und ich glaube auch, das habe ich auch bei der kleinen Rede da gesagt, zur Diamantenhochzeit, das haben wir so, habe ich so von meinen Eltern gelernt und ich glaube, das haben wir auch an euch so weitergegeben. Auch meine Brüder an euch. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Gefühl, dass ihr so, glaube ich, ganz gut miteinander harmoniert, obwohl ihr ja so grundverschieden seid alle. Wenn du überlegst, welche Bereiche ihr alles abdeckt und so weiter, von Arnold, von dir, von Ben, von Chrissy, von Vicky, von Olli und so weiter. Und trotzdem, vermute ich mal, seid ihr doch gut, versteht ihr euch gut. Gell?
Also ich würde jetzt, ich will das nicht absprechen, dir oder meinen Onkels und Tanten, aber ich würde schon auch sagen, dass klar, was Erziehung angeht und was das Menschliche angeht, das wird natürlich viel geprägt durch die Eltern. Aber dass wir uns einfach gut verstehen, liegt natürlich daran, dass wir uns ja auch bei diesen Familienfesten immer zusammengetan haben. Also, dass wir da jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, sagen, okay, macht jetzt jeder nur was für sich und die Eltern machen da sehr intensiv was mit dem einen Kind. Und
weil es die Familienfeste gab.
Genau, das auf jeden Fall. Aber das hat sich einfach so entwickelt, dadurch, dass wir ja dann zusammen waren und auch was zusammen gespielt haben. Und,
ja, ich wollte nur sagen, aber das ist auch kein Selbstläufer. Das muss auch vorbereitet und organisiert werden. Ich glaube, und ich vermute mal, dass du es und ihr es auch an eure Kinder so weitergeben werdet, weil ich das total schön finde. Gell? Und das ist jetzt, guck mal, eine Diamantenhochzeit zu feiern mit Oma und Opa, das war doch was ganz, 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 ganz Besonderes. Gell? Obwohl Opa und Oma am Anfang das gar nicht wollten so richtig, aber am Ende war es ein wunderschöner Abend, hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Ein total emotionaler Abend, viele Reden. Dein Bruder hat, glaube ich, das Glanzstück des Abends geliefert. Gell? Also unglaublich, was er da abgeliefert hat und was er dann auch für Reaktionen bekommen hat. Also wenn mein Bruder Alexander dann eine Minute in den Armen meines Sohnes liegt und ihn dazu beglückwünscht und ist einfach emotional angedotzt, dann finde ich das schon ein Zeichen, dass das, was Arnold da gemacht hat, wirklich, das war sensationell. Und als Vater
ist natürlich auch sehr gut im Reden halten. Und weißt du was, das kann ich ja vielleicht als kleine Anekdote erzählen, das wird er mir bestimmt nicht übel nehmen, aber wir haben ja tatsächlich uns dann auch recht oft getroffen, um diese Rede durchzugehen. Ne? Also wir haben ja zusammen geschrieben. Und dann war es so, dass er auch wirklich sehr akkurat bei manchen Sätzen und hier und ja, willst du das wirklich sagen? Und sagt doch statt Trümmerjahre, sagt doch, oder keine Ahnung, hatte irgendwie so Kleinigkeiten, wo ich dann dachte, ja gut, okay, ich muss jetzt wirklich alles auf die Goldwaage legen. Aber habe ich gemacht und fand ich auch gut. Dann habe ich ihm das ausgedruckt und dann sagt er mir am Tag der Rede, ja, ich habe mir nochmal Stichpunkte gemacht. Ich habe den ausgedruckten Text jetzt nicht, ich habe mir Stichpunkte gemacht. Und ich war wirklich kurz davor zu sagen, wirklich? Wirklich, der ganze Aufwand? Aber ich habe dann gedacht, okay, nee, ich lasse ihn, er muss es ja letztendlich vortragen. Und ich glaube, es war besser so. Er hat auch irgendwann gesagt, er hat die Zettel gar nicht gebraucht, er hatte das eigentlich.
Er hat hin und wieder mal drauf geguckt.
Genau, er hat ein paar Stichpunkte.
Aber auch, wie er sich selber anmoderiert hat. Ja. Und das ist wirklich, und da habe ich auch gedacht, und für viele war es ja überraschend, ich habe ja gesagt, in ihm steckt auch das krause Gen. Er lässt es nur zu wenig raus, er müsste es viel häufiger mal rauslassen, weil er kann das einfach. Ich weiß nicht, wie er erzählt hat, so liebe Leute, es ist jetzt hier wie bei mir vom Abitur, hat mein Lehrer auch mal gesagt, wir müssen jetzt mal 45 Minuten an einem Strang ziehen, dann kommen wir da schon durch und so weiter. Er hat das sensationell, eloquent, verbal stark und hat da auch wirklich nur ab und zu mal drauf geguckt auf seinen Zettel und hat das dann erzählt in einer Art und Weise unterhaltsam, kurzweilig, aber auch teilweise emotional. Das war grandios.
Und das kann ich auch ohne Neid zugeben, da ist er einfach besser als ich im mündlichen Auftreten. Also das war schon immer so.
Weiß ich nicht, aber es war auf seine Art, war es wirklich. Also
eine ganz ruhige Art, wie er dann Sachen redet.
Auch mit seinem Art von Humor, der super ankommt, der super rüberkam. Ja. Und die Leute waren, die ihn noch gar nicht kannten, die waren völlig baff und die haben gesagt, wo macht denn dein Sohn das und so weiter. Also, und da habe ich auch gesehen, der kann das. Ja, der kann das und da muss mehr Möglichkeiten bekommen, sowas zu machen.
An der Stelle ein kleines Shoutout an deine Freundin, das war sehr witzig, weil es gab eine Stelle in der Rede, wo es darum ging, dass ja Diamantenhochzeit bedeutet 60 Jahre verheiratet sein und das ist ja 60 Jahre, das ist ja für viele immer so, dieses Älterwerden ist ja so schwierig und wir wissen ja, dass einige die 60-Jahre-Marke bald erreichen, obwohl es bestimmt diese Personen nicht wollen, dass man das weiß. Und deine Freundin hat das ja gefilmt, die Rede, und hat so ganz leicht zu dir rüber geschwenkt. Das war ganz fantastisch. Also von der Kameraführung super. Dann noch, das habe ich mir auch komplett angeschaut.
Sehr gut, also sehr genau. Und dann noch schöner war ja dein Onkel Konstantin, der in seiner kurzen Rede erwähnte, dass er dann seine Diamantenhochzeit mit 150 hat und gesagt hat, warte mal, Hochzeit hat was mit Heiraten zu tun? Also okay, Nein, aber das war wirklich toll. Und das hast du auch an Oma und Opa gemerkt. Das hat die auch wirklich, das hat die auch begeistert. Das war eine richtig schöne Sache. Also Arnold, du brauchst ab und zu mal eine Bühne, um das auch mal rauszulassen.
Ja. Vielleicht mal einen Poetry Slam oder so.
Genau, irgendwas. So, aber Karin, Weihnachtszeit ist ja auch mal die Zeit, etwas Gutes zu tun. Ich kann mich erinnern, vorher haben wir 1.000 Euro gespendet durch Edeka Svazina, die uns den Podcast quasi gegenfinanziert haben. Du hast Bäume, glaube ich, gesponsert. Ich habe die Tafel gesponsert. Die Tafel war übrigens dieses Jahr dann wieder geschlossen. Die wurde geschlossen, ist aber jetzt wieder dank vieler Helfer wieder eröffnet worden. Ja. Die Tafeln haben ja, wie gesagt, ein großes Problem, weil ja, was man ja nicht glauben will, doch viele Menschen auf die Tafel angewiesen sind. Immer mehr Menschen, was wirklich sehr komisch ist in unserer Zeit. Aber es ist einfach so. Was machen wir dieses Jahr Gutes oder was machst du dieses Jahr Gutes?
Ja, tatsächlich habe ich gestern wieder recherchiert nach Baumpflanzaktionen, aber vor allen Dingen, weil ich das gerne für Ronja machen möchte. Mhm. Also das heißt, für Ronja, ich möchte schon auch gerne Bäume pflanzen, aber ich dachte, so wie ich das damals zu meinem 18. Geburtstag ja bekommen habe von meinen Großeltern, dass ein Baum gepflanzt wurde in meinem Namen, den ich auch besuchen konnte, wollte ich das gerne für sie auch machen. Ist aber gar nicht so einfach. Also in Erfurt und Umgebung habe ich jetzt noch nichts gefunden, so falls es da draußen in unserer Zuhörerinnenschaft jemanden gibt, der sich da auskennt und weiß, wie man mal einen Baum pflanzen kann, meldet euch gerne. Aber genau, das ist das eine und ansonsten spenden Mene und ich eigentlich auch regelmäßig dann zu Weihnachten. Manchmal finde ich es irgendwie doof, weil ich mir auch denke, du kannst das ganze Jahr über spenden. So.
Eigentlich schon.
Warum ist das? Aber für mich ist auch immer so dieses, das Jahr endet, du reflektierst, du schaust zurück, du bist dankbar. Also das gehört für mich alles dazu und dann natürlich aus dieser Dankbarkeit resultieren, zu gucken, was kann ich denn zurückgeben von meiner Dankbarkeit an die Welt. Deswegen spenden wir halt immer am Ende des Jahres.
Aber es ist ja so ein bisschen auch der Spirit von Weihnachten sozusagen, zu sagen, komm, mir geht's gut, ich tue mal was für andere. Also ich mache jetzt auch wieder dieses Jahr, ich gebe eine Kleinigkeit an das Kinderhospiz Mittelthüringen und ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, ich höre immer noch Fest und Flauschig hier, Jan Dürrmann, Olli Schulz. Olli Schulz haben wir ja auch zum Konzert mal besucht. Und die machen ja jetzt, glaube ich, jetzt am Samstag machen die ihre Weihnachtsedition sozusagen und da sammeln die ja Spenden. Die haben vorher 1,3 Millionen Euro besorgt. Und da haben sie immer, jeder hat zwei Spendenziele, zwei Organisationen, die sie geben. Und Jan Böhmermann, dem man ja immer so ein bisschen Osthetze vorwirft, wobei meines Erachtens ist das Satire, hat sich ausgesucht, die Stiftung Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora. Das ist ja eine Stiftung, die ja auch viel für Bildung macht, die den Laden auch so ein bisschen in Ordnung hält sozusagen. Und die wirklich, ich war ja mit Schülern schon sehr oft im Buchenwald, was wirklich, da, wow, war ich baff. Und da hat er noch im Osten, ich weiß gar nicht, wo er noch hingegangen ist, hat er noch was gestiftet. Also ja. Und da kannst du davon ausgehen, dass die jetzt wahrscheinlich so eine Viertelmillion wahrscheinlich bekommen, was ich natürlich super finde. Ja, und so gesehen sollte man schon zu Weihnachten auch mal, wenn es einem denn gut geht, an die anderen denken. Und das ist, ja, das stimmt, das hat immer irgendwie was am Jahresende auch zu tun.
Hast du das schon immer gemacht? Also ist das auch was du von deinen Eltern übernommen hast?
Eigentlich, weiß nicht, ob ich es von meinen Eltern übernommen habe, aber ich habe eigentlich immer zu Weihnachten irgendwas, wenn es nur 100 Euro waren, irgendwie irgendwohin gespendet, weil ich dachte, komm her, das ist jetzt, weil das ist ja das, was wir, glaube ich, sehr oft vergessen, bei all dieser verrückten Zeit, die wir gerade erleben, bei den Kriegen, die wir gerade erleben, zu sagen, guck mal, in unserer Familie sind alle wohlauf, uns geht's gut und das kann sich ja ganz schnell ändern. Mhm. Ja. Und dieses Bewusstsein zu sagen, mir geht's gut und uns geht's gut, das erleben wir, glaube ich, oder das leben wir, glaube ich, zu wenig. Mhm. Und deshalb ist es doch, wenn ich da jetzt was spende, das ist doch jetzt, das tut mir doch nicht weh.
Das zum einen, und was ich ja auch sehr befürworte, auch eigentlich das ganze Jahr über, aber gerade an Weihnachten spricht man eben mehr darüber. Das sind so Kleinigkeiten, auch mal einem Postboten mal Danke sagen oder mal ein bisschen Schokolade mitgeben. Der Verkäuferin sagen, halten Sie durch, machen das gut.
Ja.
Einfach die Menschen auch mal wahrnehmen um sich herum. Vielleicht auch mal, wenn man über irgendwas meckert, wenn man in der Schlange steht, jemand ist irgendwie ungeduldig oder so, den mal vorlassen oder einfach ein bisschen rücksichtsvoller. Also wie gesagt, prinzipiell ja gerne rücksichtsvoll sein, aber man ist natürlich auch, hat immer mal so seine Zeiten, ist gestresst und das hattest du ja am Anfang der Folge schon gesagt, dass das eigentlich so schade ist, dass Weihnachten ja eigentlich eine Zeit der Besinnung, Besinnlichkeit, Entschleunigung sein soll, aber dass es eigentlich dazu führt, dass alle in eine Art Kaufrausch verfallen, in den Vorbereitungsrausch, in den Fressrausch.
Also aggressiv werden, unfreundlich
aggressiv
werden.
Aggressiv werden, genau, und das. Also ein komplettes Gegenteil dann eigentlich.
Ja,
ne?
Ja. Und wenn ich habe gestern einen Bericht gesehen, dass jetzt die Ärzte sich zusammengeschlossen haben, weil die Aggressivität in den Arztpraxen wird größer, die Patienten werden aggressiver, die fordern ein und so weiter.
Okay,
also wenn du das überlegst, also Leute, die Hilfe suchen, auch wenn du das gegenüber den Rettungssanitätern siehst, gegenüber den Feuerwehrleuten, das ist ja, das haben wir ja schon mal thematisiert, also ich verstehe das einfach nicht. Und mir geht es genau wie dir auch. Mein freundliches Lächeln auch, den Kellnern einfach mal ein Trinkgeld zu geben, das ist sowieso ein schwieriger Job und so weiter, ein Wochenendjob und so weiter. Oder einfach auch, wenn ich kein Trinkgeld gebe, mal freundlich sein und nicht über jede Kleinigkeit rummeckern und so weiter. Genau. Meistens, wenn das Essen schlecht ist, ist ja nicht der Kellner dran schuld, aber an dem lassen sie es dann aus. Und das sind so viele Kleinigkeiten, wo ich auch ohne Geld eigentlich was Gutes tun kann. Und das fällt uns einfach so schwer. Und wenn du dann guckst, was in der Ukraine los ist, wenn du dann guckst, was da in Israel los ist, dann denkst du dir, was haben wir eigentlich für Probleme? Gell? Und das ist schon, und manchmal braucht man auch Weihnachten dazu, um sich das wieder mal bewusst zu machen und dann entsprechend auch zu reagieren.
Mhm. Ja. Ich habe gestern, es ist eigentlich ein Thema, wo wir mehr Zeit bräuchten als jetzt. Es ist schon eine Stunde rum. Ich habe mich gestern mit meiner Tochter gestritten, tatsächlich. Das erste Mal. Ich habe bei Instagram geschrieben. Ich habe eine schöne Reispfanne gekocht, mir wirklich Mühe gegeben. Ich hatte selber Hunger. Es war alles schon ein bisschen angespannt. Es war nicht so viel Zeit. Sie hatte auch Hunger. Und dann schmeißt sie ja den ganzen Reis rum, knallt mir noch ihre Zucchini an den Kopf und steht auf im Stühlchen. Ich habe keine Zeit zu essen. Sie hat nichts gegessen, schreit mich an. Ja, da war ich pisst. Und dann habe ich auch gesagt, so, wenn du jetzt nicht weiter essen willst, dann ist Schluss, aber dann gibt es auch nichts mehr. Aber
dann rufe ich dich auch nicht mehr an.
Wirklich so eine richtige Klischee-Elternstimme bekommen. So, wir essen, entweder wird jetzt gegessen oder gar nicht mehr. Dann habe ich sie sauber gemacht und dann sitzt sie da am Boden, ich esse hier. Und dann habe ich auch gedacht, das ist doch Quatsch gerade, was machst denn du gerade, warum bist du denn gerade so? Und habe halt gemerkt, so, ja, ich bin halt müde, ich bin gerade angespannt, es passiert vielleicht nebenbei noch irgendwas, man hat mit irgendjemandem mal ein bisschen Knatsch. Und dann habe ich mich mit ihr hingesetzt, habe ihr noch einen Toast rausgeholt, habe mich entschuldigt. Auch das Entschuldigen, sich bei Leuten entschuldigen, zu sagen, hier, ich wollte dich nicht verletzen, ich wollte das nicht bei dir auslösen, das kann richtig wohltuend sein. Also mir ging es danach viel besser.
Ja. Und das ist ja bei all unserem Generationenkonflikt, was ich dir auch immer wieder sage oder sagen möchte eigentlich so, es bleibt ja abgesehen davon, dass du meine Tochter bist. Also ich habe dich lieb und das bleibt auch immer so. Mm. Und das ist die emotionale Ebene sozusagen. Und auf der Sachebene, was Kommunikation betrifft, was andere Sachen betrifft, sind wir uns nicht einig, nähern wir uns ab und zu mal an, manchmal eben auch nicht. Aber übrigens ist das auch wieder was ich von meinen Eltern gelernt habe. Ich habe auch in meiner Rede gesagt, dass wir unsere Eltern wirklich extrem gestresst haben. Und wenn du und Arnold uns nur halb so gestresst hättest, wäre ich, glaube ich, auch durchgedreht.
Was heißt gestresst? Also jetzt insgesamt
oder meinst du zu Weihnachten? Wir haben Oma, Opa, drei Jungs, wir haben allen möglichen Mist gemacht. Gell? Mhm. Ich habe auch so ein paar Geschichten dann erzählt auch. Und das merkst du ja erst, wenn du selber Kinder hast, was das eigentlich bedeutet dann so. Oder auch zu sagen, hier, mach dir mal keine Sorgen und so weiter, wo wir alles unterwegs waren. Und damals gab es noch keine Handys und Oma und Opa wussten gar nicht, wo wir sind. Wann kommen wir nach Hause? Wir kommen nicht nach Hause und so weiter. Also was wir für Mist zu Hause gemacht haben, auch als kleine Kinder, wenn meine Eltern mal nicht da waren und so weiter. Also was die alles ertragen mussten. Aber eins war immer Fakt, auch wenn ich in der Schule Mist gebaut habe, gab es dann zu Hause auch entsprechende Regularien. Aber meine Eltern haben mich erstmal rausgeholt aus der Situation. Ich wusste ganz genau, egal was ich gemacht habe, ob ich 12, 15 oder auch 20 Jahre alt dann war, meine Eltern haben mich erstmal rausgeholt. Ich konnte mich, wenn alles schiefgegangen ist, meine Eltern haben mich rausgeholt. Ja? Danach haben sie auch gesagt, dass sie das so und so nicht gut fanden und haben auch sie was einfallen. Aber erstmal war mir klar, ich konnte mich auf sie verlassen. Ja. Und das finde ich wichtig. Und das sei ja auch mit dir jetzt klar, sind das Dinge, wo wir uns nicht einig sind. Das ist auch so eine Generationensache. Aber trotzdem weiß ich ganz genau, du wirst dich auf mich immer verlassen können. Mhm. Und ich habe dich nach wie vor lieb, auch wenn so Dinge manchmal anders laufen, als ich mir wünsche.
Ja. Und weißt du was, das ist eigentlich schon wieder traurig, weil das für mich ist es so eine Selbstverständlichkeit, auch zu sagen, also wir hatten ja nun schon, also mit Mama habe ich das jetzt nicht so intensiv, aber wir gerade haben ja nun auch schon Zeiten gehabt, wo wir auch viel gestritten haben, uns auch richtig angeschrien haben über bestimmte Sachen. Und trotzdem, also, dass ich das machen konnte, dass ich mich dann nicht zurückhalten musste, dass ich dir auch teilweise Sachen an den Kopf geknallt habe, die sicherlich verletzend waren, konnte ich ja immer mit der Gewissheit machen, ja, du wirst mich halt nicht verlassen. So, ich bin nach wie vor deine Tochter, du bist mein Vater, das wird nichts an unserer Beziehung ändern. Ja. So, also, klar ändern sich bestimmte Verhaltensweisen dann und es war ja dann auch teilweise so, dass wir dann vielleicht weniger Kontakt hatten und so, aber trotzdem so, dass du mich lieb hast und so, habe ich halt nie in Frage gestellt. Und ich glaube, das ist aber halt nicht selbstverständlich. Das ist in sehr vielen Familien so. Ich habe das auch neulich wieder gehört, dass auch Missbrauchsopfer, also Kinder, die Missbrauch zum Opfer gefallen sind, wollen trotzdem immer ihre Eltern verteidigen und wollen trotzdem immer nur die Liebe ihrer Eltern haben. Und es ist, also gerade da fände ich gerade so emotional, wenn ich darüber nachdenke.
Am Ende ist es immer ein Schrei nach Liebe. Ja, und ich ist ja bei mir in der Schule, ich habe da auch wieder in letzter Zeit so schlimme Sachen erlebt, wo ein Kind mir gegenüber aufgetreten ist, wie es man sich in den schlimmsten Albträumen nicht vorstellen kann. Mhm. Und am Ende, so sehr wie mich das nicht durcheinander gebracht hat und auch meine Grenzen gebracht hat, aber am Ende ist es wieder einfach ein vernachlässigtes Kind. Gell? Und wie gesagt, meine Freundin ist ja in der Schulsozialarbeit, die hat ja jeden Tag mit solchen Fällen zu tun. Und da fehlen einfach Familien, da fehlt einfach Liebe. Da fehlt einfach Liebe.
Ja.
Und wie privilegiert wir sind, dass wir das haben, sicherlich auch selber so aufgewachsen, auch selber so weitergeben. Und ich bin mir auch sicher, du wirst es auch nach meinem Tod an deine Kinder weitergeben und die werden es wieder weitergeben. Das ist eigentlich, das ist schön, aber das ist eben nicht mehr normal. Ja, und das ist schon, ach, und das tut einem so weh, weil die Kinder, die dann in der Schule auch durchdrehen, das sind ja auch nur die Opfer ihrer sozialen Umstände, ihrer Erziehung, ihrer Eltern vor allen Dingen. Und
ein kleiner Tipp, sich das immer mal vor Augen führen. Also jeder, ich bin ja davon nicht ausgenommen, es begegnet einem im Alltag ja regelmäßig immer mal ein Arschloch. So jemand, der sich irgendwie blöd verhält, der dich anmutzt, weiß ich nicht, weil du mit dem Fahrrad irgendwo langfährst oder gerade im Straßenverkehr ist es ja gang und gäbe, dass dir immer irgendwas entgegengeschrien wird oder dass da viel Aggressivität ist. Aber sich dann vor Augen zu führen, dass die Person vielleicht auch einfach keine schöne Kindheit hatte oder nicht geliebt wird, dass es vielleicht Konflikte zu Hause gibt, dass irgendwas passiert ist, dass vielleicht auch ein Todesfall vorgekommen ist, dass Krankheiten da sind, dass das klingt jetzt blöd, aber wenn ihr euch das vor Augen haltet und dann damit mit Gelassenheit rangeht oder mit Nächstenliebe, mit Nachsicht, fühlt sich gleich besser an. Es fühlt sich besser an, als zu sagen, dieser Mensch ist jetzt nur hier, um mir das Leben zu versauen und verdirbt mir gerade den Tag und ich will auf jeden Fall jetzt ihm oder irgendjemand anderem auch den Tag verderben, sondern ja, einfach wirklich mit dieser, ich sag jetzt, das ist ja wirklich wie im Christentum auch gepredigt, nur die andere Wange hinhalten und so, aber wenn man halt wirklich das Gefühl hat, man kommt aus einer Situation, wo man gestärkt ist, wo man einen Rückhalt bekommt, ja, dann hat man ja auch die Kraft, eben genau das zu machen.
Ja, definitiv so. Und andererseits, wie gesagt, ich hatte ja, ist ja seit April, ist ja auch jetzt ziemlich viel Zeit vergangen, viel ist erlebt, ich hatte ja auch jetzt Klassentreffen, 40 Jahre Abitur, oh Gott. Aber das Witzige war auch, was ich wirklich gar nicht wusste, erstens mal, also ich habe genau die wiedererkannt, die ich auch damals zu Schulzeiten schon gemocht habe, mit denen ich auch zusammen war, die habe ich alle sofort wiedererkannt, egal wie sie sich verändert haben und so weiter. Das war auch total cool, wir waren ja 3 Klassen mit knapp 20 Schülern, eigentlich relativ wenigen, aber es waren jetzt 36 Leute zum Klassentreffen da.
Kann ich mal blöd fragen, wo deine Schule eigentlich war?
Na, die US, da wo du auch warst.
Ach so, der Schulplatz
quasi. Das war, durch diese Tür bin ich gegangen, habe meinen Lorbeerkranz bekommen, ist Alexander gegangen, bist du gegangen, bist Arnold gegangen, das ist ja das Krasse, die Fotos sind ja wirklich, sind ja in 40, 50 Jahren die gleichen, es ist ja, hat sich ja nur, wie gesagt, die Personen haben sich verändert, und das ist schon Wahnsinn und witzigerweise, wir saßen dann auch, als wir da reinkamen, saßen die auch alle klassenweise da, wirklich, ich habe einige andere auch, mit denen konnte ich gar nicht reden, weil es waren auch relativ viele, dazu reicht auch ein Abend nicht aus, aber immer, wenn ich dann mal so ein bisschen, wenn ich gefragt wurde, was erzählt habe, gab es dann immer so ein, zwei Leute, die haben gesagt, ja, das weiß ich doch. Ich sage, woher willst du das wissen? Na, ich höre doch deinen Podcast. Gucke an. Und wie gesagt, wir haben den letzten Podcast im April gemacht. Und die haben dann gesagt, hoffentlich macht er bald mal wieder so einen. Also es ist doch schön, wenn viele da auch dran teilnehmen. Ja, was ist dir seit April noch so erwähnenswertes widerfahren?
Wo soll ich da anfangen? Ja, Schwedenurlaub. Ja. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht alles fragen. Ich wollte dich eigentlich viel mehr zu Weihnachten fragen.
Frag mich was zu Weihnachten.
Ich wollte eigentlich, also das wollte ich wirklich wissen. Ich meine, wir können es auch abgesehen vom Podcast dann nochmal besprechen. Aber mich interessiert, weil ich werde jetzt oft gefragt, wie wir das gerade machen mit Ronja. So wie wir damit umgehen, gehen wir in die Kirche, bla bla, wie gibt es das Essen? Und ich sage immer so, ja, wir machen eigentlich genau das Gleiche wie immer. Wir versuchen sie halt einzubeziehen. Und dann habe ich mich aber gefragt, weil irgendwann baut man ja doch seine eigenen Traditionen auf. Ich habe mich gefragt, wie hat ein Heiligabend bei dir als kleiner Junge, sag mal, was weiß ich, 6, 7 oder sowas. Wie hat der stattgefunden im Hause Krause? Was ist da passiert? Und was davon hast du vielleicht übernommen?
Also als wir noch ganz klein waren, sind wir zu Heiligabend, mussten wir immer ins Exil gehen. Ich glaube, nach dem Frühstück sind wir zur Familie,
in die Krabbelgruppe.
Zur Familie Pfeiffer, genau. Das waren Freunde von meinen Eltern. Da waren wir bei denen zu dritt.
Pfeiffer mit 2 F?
Ich weiß nicht mehr ganz genau. Übrigens, am Montag war ich im Kino, Feuerzangenbowle. Es war alles ausverkauft.
Das will ich nächstes Jahr auch wieder
machen. Helme und Diana haben eine Feuerzangenbowle gemacht. Es war total cool.
Ja.
Auf jeden Fall waren wir dann bei denen, das war für die auch ein bisschen anstrengend, weil 3 so Kerle, weißt du, die sind natürlich auch ziemlich strapaziös, aber das hieß, wie gesagt, dann raus von zu Hause. Dann wurde mein Vater hat den Baum geschmückt. Den haben wir vorher nie gesehen. Weder den blanken Baum noch den geschmückten Baum. Dann wurde alles gestylt zu Hause, alles vorbereitet. Dann kamen wir wieder so halb, dreiviertel fünf zurück. Und dann ging es um fünf in die Marktkirche. So, das war für uns immer nervig eigentlich. So.
Aber warte, den kompletten Vormittag wart ihr dann bei Familie Pfeiffer?
Wir haben bei Familie Pfeiffer, wir haben da gespielt mit denen und haben natürlich ein bisschen Fernsehen geguckt, aber vorwiegend gespielt und haben den Tag verbracht. Die haben sich auch gefreut, die mochten uns, glaube ich. Und dann kamen wir zurück, naja, und dann durften wir aber schon nicht mehr in die Nähe des Wohnzimmers kommen und so weiter. Das war ja auch früher auch schlimm, wenn wir die Westpakete, wir hatten dann zum Glück Westverwandtschaft, und dann kamen die Westpakete meist schon 3 Wochen vorher. Und das hieß dann für uns immer raus aus dem Zimmer, alle die Pakete werden ausgepackt. Und wir haben das schon gerochen, die Pakete. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Das hat schon nach Westen gerochen, nach Kaffee gerochen, nach Westen einfach so. Naja, und dann sind wir um 5 in die Kirche gegangen. Das ging immer so eine gute Stunde und das hat uns immer total genervt, weil wir wussten, nach der Kirche war Bescherung und darauf haben wir ja gewartet. Und diese Stunde musste nun schnell vergehen. Wir haben dann teilweise, das darf man gar nicht mehr erzählen, wir haben uns teilweise gegenseitig Witze in der Kirche erzählt, damit die Zeit schnell vergeht, weil das war jetzt auch nicht so in der Marktkirche auch nicht so zeitgemäß für uns Jugendlichen so. Wir mussten die Psalme, die Lieder singen und so weiter. Das haben wir so recht schnell gemacht. Ja, und dann, wenn die Kirche vorbei war, ging es dann nach Hause. Ja, und dann mussten wir noch ein bisschen draußen warten, haben wir getrampelt und dann hat Opa eine Platte aufgelegt, eine schöne Weihnachtsplatte, und dann sind wir da einmarschiert in die Stube. Haben das erste Mal den geschmückten Weihnachtsbaum gesehen und dann standen immer so 3 Teller unter dem Baum mit unseren Geschenken. Ja. Und damals war es wirklich noch so, dass ja, heute werden sie lachen, da lag auch eine Apfelsine drauf, was nicht normal war. Da lag Lebkuchen drauf, da lag Westschokolade drauf. Mm. Das waren für uns schon richtige Geschenke. Heute ist ja so Beiwerk. Ja. Das Problem war nur, dass wir diese Teller ja quasi beschützen mussten über Weihnachten. Und selten hat ein Teller von Konstantin, Alexander und mir den ersten Weihnachtsfeiertag erlebt, weil ich musste aufpassen, dass keiner von meinem Teller klaut und so weiter. Und ansonsten haben wir das an dem Abend alles aufgefressen, weil es war für uns so schön und so, ja, das war Weihnachten. Und dann hat uns Opa auch mal eine Autorennbahn geschenkt und so weiter. Und dann haben wir die natürlich wieder gespielt.
Das kann ich auch erinnern. So einen haben wir auch bekommen,
das
oder?
Das habe ich mit euch dann auch wieder gemacht, genau. Da haben wir auch eine Autorennbahn gehabt. Das ist für mich übrigens so ein bisschen Weihnachten auch so wie so Eisenbahn, Autorennbahn, sowas spielen. Ja, und dann haben wir den Abend dann gemütlich miteinander verbracht, haben uns gegenseitig beschert.
Gab es was es immer zu essen gab?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gab klassische Würstchen und Kartoffelsalat oder sowas.
Genau darauf wollte ich hinaus. Ich habe nicht das Gefühl, dass es das bei uns gab, Würstchen und Kartoffelsalat. Es gab schon immer dieses...
Doch, Oma Witt wollte das, glaube ich, auch mal essen. Oder? Und ja, irgend sowas. Aber es stimmt, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Mhm. Ja. Aber das war dann bei uns, also bei euch auch nicht viel anders, denke ich mal, so das ganze Prozedere zu Weihnachten. Okay. Außer, dass dann hin und wieder bei der Weihnachtsmann kam.
Ich wollte gerade sagen, kam der bei euch? Also als... Ihr klein wart, ihr
Gar nicht. Nee, ich glaube nicht.
Nee, die Diskussion nicht. Hatte ich nämlich auch jetzt.
Der war dann immer gerade da, als wir in der Kirche waren, war der immer gerade da.
Genau, ob man das macht, also ob man, ich mag das ja, ich finde es ja echt ganz witzig, wenn dann jemand sich verkleidet und als Weihnachtsmann kommt, aber Mene hat gemeint, er findet das eigentlich schöner, wenn das halt so wirklich ein Zauber ist, der gar nicht so ein bisschen offensichtlich gemacht wird.
Übrigens, mein Freund Mario, der bei euch Weihnachtsmann war, habe ich zum Klassentreffen auch wieder
getroffen. War das der keine Hosen an hat?
Das war der mit dieser steifen Maske, der wirklich ein bisschen beängstigend aussah. Ja, mit Tankstelle bielt.
Möchtest du noch ein Glas Sekt, Weihnachtsmann?
Ja, das war immer schön. Aber ich habe dann auch manchmal bei Freunden von mir habe ich den Weihnachtsmann nochmal gemacht, Heiligabend. Und ich hatte immer meine Freunde bei euch da, Heiligabend. Und da habt ihr aber gespurt, da habt ihr aber gesessen. Ich meine, da war doch noch klein. Da war das noch eine Autoritätsperson. Die es war. So. Und was wünschst du dir nun zu Weihnachten?
Ja, Zeit. Eigentlich nur Zeit. Und das, also ich würde ja auch gerne in die Kirche gehen. Ich hoffe, dass Ronja das mitmacht. Aber ich finde es vor allen Dingen, ist es für mich gerade einfach so ein Privileg, Ronja das alles zu zeigen. So den Baum, zu schmücken und so. Jetzt habe ich übrigens gerade, wo du das erzählt hast, kann ich natürlich verstehen, warum der Weihnachtsbaum, also ich habe mich ja ein bisschen aufgeregt, dass Weihnachtsbäume immer so spät erst aufgestellt und geschmückt werden, weil an sich ist es ja schon auch nachhaltig, ehrlich gesagt, eine Katastrophe, dass so viele Weihnachtsbäume, Tannenbäume dann einfach gefällt werden und dann hat man die irgendwie 2 Wochen, hast du eigentlich gar nichts davon. So, deswegen mache ich das eigentlich immer gerne jetzt ein bisschen eher. So, wir schlagen den Baum selber und dann stellen wir den eigentlich gleich auf und ich würde ihn halt dieses Jahr eigentlich auch gern schon schmücken. Aber klar, den Effekt, den es hat, einen Baum, geschmückten, leuchtenden Baum mit Geschenken dann zum ersten Mal zu sehen, das kann ich mir schon vorstellen, dass es natürlich nochmal was anderes ist.
Aber andererseits ist es so, meine Freundin hat ihren Baum auch schon jetzt Sonntag aufgestellt und geschmückt. Andererseits ist es ja wirklich so, wenn du den 24. hinstellst, gell, wahrscheinlich am 6. oder 7. baust du ihn wieder ab. Das ist schon eigentlich ein bisschen schade drum. Also, und vor allen Dingen, der Stress immer zu Heiligabend. Also ich werde meinen Baum wahrscheinlich auch jetzt am Samstag oder sowas schon kaufen. Ja. Ob ich ihn jetzt schon schmücke, das weiß ich nicht ganz genau, weil da bin ich noch ein bisschen altbacken, glaube ich so. Aber grundsätzlich finde ich das schon schön, dass diesen Zauber zu Weihnachten auch zu haben. Und das war für uns dieser Zauber. Ja? Mhm. Wir kommen rein und sehen das erste Mal, das war, was Opa und Oma auch wollten, wir sehen das erste Mal den heiligen Weihnachtsbaum. Den heiligen Weihnachtsbaum, ja. Der teilweise an der Decke bammelte, weil Opa hatte dann...
Ja, stimmt. Und mit Schleifchen hatte
dann,
dran, ne?
Die Schleifchen habe ich immer noch dran. Die hast du immer noch dran. Aber Opa hat ja dann wieder die Idee, weil die Bäume ja immer kreuz und schief waren, er hat dann wirklich an der Spitze einen Nagel durchgemacht und hat die an die Decke gehangen, sodass er im Topf aber unten noch stand. Und dadurch war der Baum immer gerade.
Das und übrigens, das, by the way, wenn ihr das gerne ein bisschen nachhaltiger machen wollt, man kann Weihnachtsbäume auch im Topf kaufen und man kann die sich sogar leihen. Das habe ich jetzt auch wieder gelesen. Man kann die sich leihen und dann einfach zurückgeben.
Also da kannst du mal deine Mutter fragen. Das habe ich auch einmal gemacht, bis zum letzten Moment gewartet und dann habe ich Heiligabend keinen Baum mehr bekommen und habe einen im Topf bekommen. Und das war jämmerlich. Das war nicht so,
wieso?
Da haben wir noch in der neuen Gasse gewohnt. Ja, weil das war nicht schön. Das war nicht irgendwie, ich habe es da ein bisschen...
Aber es gibt auch sehr schöne Bäume. Ja. Also Freunde von mir machen das eigentlich immer, aber die haben auch gesagt... leider, die haben versucht, den auszupflanzen, das hat dann nicht funktioniert, aber gerade wenn man dann eine Option hat, den zu leihen und einfach wieder zurückzugeben und der wird in den Forst gebracht, ist das ja eigentlich schon noch eine gute Sache.
Und ich weiß noch früher, als wir dann klein waren, dann war dann auch, also klein, so 14, 15 waren, dann war dann auch am zweiten Weihnachtsfeiertag war am Clubhaus Disco. Und da haben alle ihre neuen Pullover, Jacken, ihre Geschenke gezeigt und so weiter und das war total schön.
Weil das heißt, da war da nichts mit Familie oder so nochmal?
Na doch, am ersten Weihnachtsfeiertag, aber am zweiten, glaube ich, sind wir dann abends zur Disco gegangen und da war so die Schau der Weihnachtsgeschenke so ungefähr und das war natürlich für uns als Jugendliche total schön.
Mir ist beim Erzählen gestern von unserer Tradition aufgefallen, dass du ja ehrlich gesagt eine Sonderbehandlung bekommst zu Weihnachten von mir. Ich sehe dich ja zweimal an Feiertagen. Ist eigentlich schön aufgeteilt.
Das ist schlimm.
Aber du bekommst sogar zwei Tage.
Ja, aber haben wir doch letztlich da auch gehabt.
Ja, haben wir immer gehabt.
Aber. Ja, Entschuldigung. Ist das so schwer erträglich?
Ich sage nur so, vielleicht als Ausgleich für die Sprachnachrichten, die ich gehört habe.
Ja. Und heute auch noch.
Kirche wollte ich noch sagen. Stichwort Kirche. Kann ich mich auch erinnern, dass ich das furchtbar nervig fand als Kind. Weil vor allen Dingen auch immer zu Weihnachten laufen ja die ganzen guten Filme. Der ganze Content ist ja da und ich musste es immer unterbrechen, um dann in die blöde Kirche zu gehen,
wo es
kalt war.
Wir sind dann aber von der Marktkirche mit deiner Mutter sind wir dann in die Bergkirche gewechselt und das war dann so ein bisschen, da wurde das Krippenspiel dann gemacht und dann, wie du eben gemacht hast, du machst die Kerze an und dann ihr Kinderlein kommt, dann habt ihr beide eine Kerze in die Hand bekommen, habt das Licht mitgebracht und so weiter. Das war ein bisschen kurzweiliger, aber ich kann mich auch immer in der Bergkirche, haben dann immer so 10 kleine Kinder die ganze Zeit geschrien und so weiter.
Ja, wenn wir schauen, ob ich dazu gehöre dieses Jahr.
War natürlich auch nicht so schön für uns, aber
meine
mittlerweile...
Kinder sehr laut sein.
Ja, mittlerweile gehört das schon dazu. Aber es muss den Kindern auch ein bisschen, wenn es zu nervig ist für alle, dann sind alle gestresst, gehen aus der Kirche raus und die Zuhörer sind auch gestresst.
Aber ich finde, und das habe ich mit Arnold und mit Mama, haben wir das auch, besprechen wir das auch jedes Jahr, für mich ist es ein Highlight, in die Kirche zu gehen und das nicht, weil ich irgendwie christlich bin oder so, sondern weil das diese Ruhe ist, die du dann ja wirklich gezwungenermaßen, die dann einkehrt. Du bist irgendwo, du musst warten, du setzt dich hin, du singst. Das machen wir jetzt übrigens auch immer. Also abends packen wir dann auch die Gitarre nochmal aus und singen so ein bisschen, weil ich das irgendwie auch total schön finde, gemeinsam dann nochmal so ein bisschen Musik zu machen. Und ich bin gespannt, ob meine Tochter das dann auch irgendwann nervig findet, wenn wir in die Kirche gehen. Aber also ich hoffe, dass wir das wirklich noch relativ oft machen kann. Ich weiß, das eine Jahr war Corona, da konnten wir es nicht machen. Das hat uns dann echt gefehlt. Da sind wir spazieren gegangen und haben dann so ein bisschen unsere eigenen Gottesdienste.
Ich habe, glaube ich, auch nur einmal in Corona in der Kirche gefehlt. Und wenn ich jetzt mit Oma und Opa in Uffhofen in dieser kleinen, schönen Kirche sitze, dann ist es genauso, wie du sagst. Dann ist das einfach eine Stunde, einfach mal zu sich zu kommen, mal über sich so ein bisschen nachzudenken. Da ist die Kirche, glaube ich, auch der perfekte Raum dazu.
Ja.
Diese Besinnlichkeit, diese Erhabenheit und so weiter, das ist schon ganz gut mal so. Und ja, irgendwie ist es auch Tradition. Ich habe es so gelernt von meinen Eltern, du hast es von deinen Eltern gelernt und hoffentlich wird es Ronja auch dann von ihren Eltern lernen. Und,
manchmal denke ich, bräuchte man vielleicht sogar öfter solche Besinnlichkeitsmomente.
Eigentlich
schon. Und weißt du, was ich auch recht spannend finde? Ich will jetzt überziehen heute, ne? Wir haben ja so lange keine Folge mehr gemacht. Was ich spannend finde, ich habe jetzt schon mit mehreren Menschen geredet, die in meinem Alltag auch hin und wieder mal vorkommen, so weiß ich nicht, da bist du hier mal beim Friseur oder triffst mal jemanden, der oder die eine Muslima ist und dementsprechend kein Weihnachten feiert oder beziehungsweise keine Christin ist. Das ist mir erstmal bewusst geworden, wie krass einnehmend Weihnachten als christliches Fest ja ist in Deutschland. Und dass es aber sehr, sehr viele Menschen gibt, die das überhaupt nicht betrifft. So, wir haben jetzt Hanukkah, findet gerade statt. Es gibt Ramadan, da passiert ja nichts. Also du hast nicht plötzlich, die Geschäfte sind voll mit Ramadan-Deko oder irgendwie sowas. Und jetzt, meine Friseurin hat es erzählt, als die damals, sie kommt ursprünglich aus Albanien, und als die damals mit ihren Söhnen herkamen, da war dann irgendwann 6. Dezember und ihr Sohn kam nach Hause und hat geweint und hat gemeint, alle haben was in ihren Schuhen gehabt heute Morgen und er nicht, er war bestimmt unartig. Und er hat wie in den Schuhen gehabt, was bedeutet das? Wieso haben die was in den Schuhen? Ja, das ist der heilige Nikolaus, so. Kannte sie nicht. Dann habe ich auch gedacht, ja, krass. Und das ist ja, also es geht ja nicht mal darum, dass dann manche Kinder kriegen dann Geschenke, manche nicht. Sondern das ist ja Thema in der Schule. Es geht ja darum, was habt ihr zum Nikolaus bekommen? Wir basteln was zu Weihnachten und so. Muss man sich auch mal bewusst machen. So Integration, klar, das ja. Werden jetzt alle schreien, aber so mit Religionsfreiheit, ich finde das schon krass, dass dann so gar nicht darüber nachgedacht wird, dass es eben Menschen gibt, für die ist Weihnachten halt einfach ein Tag wie jeder andere.
Nee, das glaube ich aber nicht. Also wir sind natürlich, Deutschland ist christlich geprägt, ja, aber alle, die ihre Religion und ihre Feiern dazu ausüben können, können das ja tun. Das ist das Schöne an einer Demokratie. Ja. So gesehen, natürlich wird der Hauptaugenmerk auf die christliche Prägung gelegt, gell, ja. Aber alles andere ist ja nicht verboten.
Er ist nicht verboten, aber es ist halt schon ein Ungleichgewicht, was da steht.
Ja, aber guck mal, wenn ich zu dir komme und esse jetzt hier einen Schweinebraten, dann sagst du auch, ey, ich bin Vegetarierin.
Also ich würde, du dürftest durchaus deinen Schweinebraten
essen. Ja, aber ich würde das aber nicht tun wollen, weil ich weiß, dass das für dich nicht das Schönste ist, wenn du so, also deshalb ja. Denke ich mal so, muss es schon ein Geben und Nehmen sein.
Das
und
ich glaube aber. Das hat sie auch, also meine Friseurin war auch so, ja, nee, kann ich ja nicht erwarten und jetzt tatsächlich, die Söhne kriegen jetzt auch immer was zum Nikolaus und so, aber ich habe auch gemeint, an sich, also gerade wenn wir jetzt von Israel und dem Judentum sprechen und wie das alles, wir haben ja festgestellt, dass Antisemitismus durchaus noch eine Rolle spielt. Ich habe irgendwo ein Plakat gesehen heute, wo drauf stand, ist Hanukkah das Weihnachten der Juden? Und da stand, nee. Aber Hanukkah ist durchaus auch ein Fest der Lichter und es ist da. Und ich glaube, viele Leute wissen nicht, wann Hanukkah stattfindet und wissen nicht, wann Ramadan stattfindet, aber alle, die in Deutschland sind und nicht Weihnachten feiern, wissen, wann Weihnachten stattfindet. Das kriegst du schon sehr auf die Nase gebunden. So, das nur als kleine Anmerkung.
Und wissen wir denn, wann unser nächster Podcast stattfindet?
Ja, ich glaube im Januar haben wir schon einen Termin ausgemacht, oder? Na, du möchtest ja gerne, hast ja schon wieder einen Interviewpartner.
Naja, ich hatte ja, das ist ja wirklich, ich hatte ja den Wolfgang Bosbach, den hätten wir heute haben können, aber der ist gerade irgendwo in der Karibik, glaube ich, also im Urlaub. Ich sehe es in seinem Status immer, ist ja super, der zeigt ja in seinem Status immer alles Mögliche, da sind auch sehr interessante Sachen dabei. Weil ich den Wolfgang Bosbach auch nicht nur nach der Talkshow, der war jetzt auch wieder bei Stern TV, der war bei solchen Palästinenser-Demonstrationen, hat für Stern TV da so Interviews gemacht und so weiter. Und ich immer wieder begeistert bin, wie der Mann das auf den Punkt bringt. Egal, wie man jetzt seine Meinung bewertet, aber er bringt es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt. Mhm. Und mir ging es gar nicht jetzt darum, mit ihm jetzt so über Politik zu diskutieren. Das macht er sicherlich auch. Macht er ja 3-4 Mal die Woche, glaube ich. Mhm. Aber der hat auch ein großes Haus. Der hat 3 Töchter, also 4 Frauen und so weiter. Und Enkelkinder mittlerweile.
Ja, wenn er ein großes Haus hat, dann müssen wir natürlich einladen.
Weihnachtstradition und so weiter. Also da hätte er uns auch dazu einiges sagen können. Und ich will auch nächstes Jahr, das ist mein Ziel für nächstes Jahr, auch wieder mal eine Talkshow machen. Das war ja die letzte mit ihm und habe da auch jetzt wieder so einige Köder ausgeworfen. Habe jetzt auch so langsam wieder ein bisschen Lust drauf. Eigentlich hat es mir dieses Jahr nicht gefehlt, muss ich ehrlich sagen, weil es ja auch immer viel Arbeit ist und du willst ja auch immer irgendwie so einen Headliner an Land ziehen, so den viele Leute kennen. Wobei, das ist eigentlich schade. Man muss ja nicht immer einen, es gibt ja so viele Menschen, die haben so tolle Geschichten zu erzählen. Ich habe ja jetzt auch viele, viele Talkshows gemacht für andere Leute, nicht unter meinem Namen. Und total interessant, gell, die Leute zu treffen, die, die was zu erzählen haben. Ich habe ja für den Lothar Warschuhn da in Solingen eine Veranstaltung gemacht. Die haben einen Film gedreht über die Firma, über die Fahrschule Warschuhn, die ja schon lange keine Fahrschule mehr ist, die ja, ich glaube, über 30 Filialen haben in Deutschland, die über 200 Angestellte haben und so weiter. Und das haben wir dort moderiert mit völlig fremden Menschen, mir fremden Menschen. Das war so emotional und so toll, was die Leute so erzählen hatten. Also ich habe auch wieder Bock, was zu machen. Habe übrigens mit dem aktuellen Tagesschausprecher Konstantin Schreiber, hat mir jemand sozusagen geholfen, den zu kontaktieren. Sehr interessanter Mann, spricht fließend Arabisch, hat den Grimme-Preis bekommen, hat Bücher geschrieben und hat auch viele Sendungen in Arabisch übersetzt und so weiter. Junger Bursche, 42, 43 Jahre, ist gerade aktuell Tagesschau-Sprecher, sehr interessant. Aber es gibt noch viele andere, die ich auch gerne hätte. Also nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall wieder eine Talkshow. Ja, Und zu Weihnachten hast du mir schon den schönsten Weihnachtswunsch erfüllt.
Nämlich?
Das Enkelkind, würde ich mal sagen. Was will man da noch mehr und alles andere. Und ja, ansonsten freue ich mich auch, die Weihnachten mit meiner Freundin zu verbringen. Auch das ist ja nicht immer normal gewesen. Und das ist eigentlich das Schönste. Denn ich glaube schon, auch wenn es wieder so plakativ klingt und die Sülze ein bisschen runterläuft, aber die Liebe ist schon dann das Schönste an Weihnachten, glaube ich, so egal, ob mit der Familie und, oder mit der sagen, Partnern genau. Und so weiter.
Liebe
und
in jedweder Form.
Richtig, das können wir auf jeden Fall gebrauchen.
Was würdest du dir wünschen so fürs nächste Jahr?
Ach, ich möchte einfach, dass eigentlich vieles so weitergeht, dass sich vieles weiter so entwickelt, dass sich viele Sachen stabilisieren, dass vor allen Dingen dieser Krieg in der Welt aufhört. Das klingt wieder so pauschal, aber das ist eigentlich so fürchterlich, dass wir über Dinge reden, die um die Ecke passieren. Aber ansonsten, privat muss ich sagen, läuft alles super. Und weißt du eigentlich, was ich vorher für eine Überraschung hatte hier zum Podcast, zum Weihnachtspodcast?
Du hast gesungen.
Da habe ich, genau, da habe ich mit der Gitarre habe ich gesungen, genau, ja. Genau. Unser
ich hatte, glaube ich, hatte ich ein Gedicht oder irgendwas habe ich auch
vorbereitet. Du hast, glaube ich, auch noch irgendwas. Ja,
ja, ich habe da jetzt leider nichts vorbereitet.
Das Lied habe ich noch, aber es ist ja schon groß. Das ist unser Podcast-Lied. Ja. Nein, ich würde sagen, wir...
Ich habe ja schon am Anfang gesungen.
Genau, wir verabschieden uns jetzt von euch und sagen, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall...
Frohe Feiertage.
Ich sage ja immer besinnliche Feiertage, gell? Das ist ja das, was wir heute besprochen haben. Ja. Gell? Aber ja... Ohne jetzt hier die Weisheit zu verstreuen zu wollen, nehmt euch Zeit. Nehmt euch einfach Zeit und organisiert euch Zeit. Wir können es organisieren und dann kommt alle gesund und munter durch. Es gibt immer, es ist auch die Woche wieder, triffst du auf Menschen, die so viel Schlimmes gerade erleben und denkst, die sind so standhaft und trotzdem machen die es so. Also ich glaube, das Bewusstsein, dass es einem wirklich so gut geht, und damit meine ich gar nicht nur materiell gut, sondern auch so psychisch und physisch gut geht, das sollte man auch zu Weihnachten ein bisschen hochleben lassen.
Ja, ich würde auch sagen, wir widmen die Folge mal allen, die zum Beispiel an Weihnachten auch arbeiten müssen. Alle, die im Krankenhaus irgendwo sind, die bei der Feuerwehr
alle, die gerade Menschen verlieren, alle, die Menschen haben, die schwere Krankheiten haben und die eben kämpfen müssen um das, was sie haben. Ja. Und dafür wünschen wir euch viel Kraft, natürlich viel Freude. Holt euch eure Liebsten ran.
Ja.
Seid entspannt.
So entspannt, wie es eben geht.
Genau. Und wir arbeiten an unserer Kommunikation.
Danke, dass ihr unserer Kommunikation so lange gelauscht habt. Hoffentlich war es nicht zu laut an einigen Stellen.
Das,
wir werden uns jetzt auch entschleunigen und noch einen kleinen Kaffee zusammen trinken, oder? Einen besinnlichen.
Was passiert bei dir noch jetzt bis Weihnachten noch? Oder was liegt jetzt noch an Highlights? Geht ihr noch mal auf den Weihnachtsmarkt?
Wie gesagt, den Baum werden wir noch schmücken und ich muss noch ein bisschen Geschenke besorgen und einpacken. Und ja, auf den Weihnachtsmarkt gehen wir bestimmt auch. Morgen gehen wir tatsächlich auf den Heimlich-Advent. Das ist so ein kleinerer Weihnachtsmarkt in
okay. Ich will vielleicht noch sagen, Silke, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du hast heute Geburtstag, ich werde dich jetzt gleich treffen. Und ich bin heute auf dem Weihnachtsmarkt in Quedlinburg. Und der muss sehr schön sein.
Das habe ich schon gehört.
Ich habe eben mal mit Opa telefoniert, der sagte auch, da muss ein sehr schöner Weihnachtsmarkt sein. Und,
kannst du mir ja ein fünfstündiges Video schicken von mir.
Du kriegst gar nichts mehr. Wenn du das nicht willst, kriegst du es auch nicht mehr. Ich will ja kein Belästiger werden.
Weißt du was, ich schenke dir zu Weihnachten, dass du mich anrufen darfst.
Na, ich hoffe nicht, dass ich anrufen, sondern dass ich dich
live siehst.
Persönlich sehen kann. Wir werden uns ja Heiligabend sehen. Wir werden uns in einer neuen Location sehen am ersten Weihnachtsfeiertag in Großfamilie. Ich muss noch eine Suppe kochen.
Du musst noch eine Suppe kochen,
eine vegetarische Suppe natürlich, mit Zusatz, mit Fleischzusatz für die Fleischliebhaber. Du bist für was verantwortlich? Du bist für den Stollen verantwortlich oder was? Oder?
Kaffeezeit.
Okay. Ja. Und das Wichtelgeschenk hast du auch schon besorgt? Ja, ich auch schon besorgt. Echt? Das ist ganz schön schwer, oder? Weil wir müssen nur mal das sagen, wir machen diesmal Wichtelgeschenke und ich weiß nicht, wer es bekommen wird.
Ja.
Eine junge das Frau, ein sein. Alter Mann, keine Ahnung.
Das muss was sein, was für alle passt.
Ich hoffe, ich habe es gefunden. Aber wir schauen mal. Also, kommt gut ins neue Jahr. Frohe und besinnliche Weihnachten. Und
einen guten Rutsch.
Wir freuen uns, wenn er es weitererzählt und wenn er uns zuhört. Also,
bis dann.
Bye, bye.